Zum 564. Mal begrüßt euch der Sneakpot. Wir sind auf dem Weg und kämpfen uns durch nach Deutschland, um dort Monumente zu retten. Mit mir hier, der Sergeant, das ist Christoph Perner.
Howdy.
Und der Private, das ist Robert Krüger.
Ja, das bin ich. Jetzt hast du mir natürlich versaut, dass ich jetzt den Christoph abkommandieren wollte, aber als Private...
Stimmt, also, unter mir.
Kann das ist gut, ich kann ich das nicht
kenne
machen.
Diese Ränge nicht, deswegen.
Ja, Stefan muss ihn schnell befördern. Damit er mir was befehlen kann. Aber du kennst keinen Rang, wenn du Sergeant.
Genau. Stefan Giesbert hingegen ist hier der Captain und der wird den jetzt abkommandieren.
Genau, dann kommandiere ich dich jetzt ab nach Brüssel, um dort zu inhalieren. Oder so.
Kein Problem, werde ich machen.
Bis gleich.
So, da haben wir den ersten Mann schon verloren. Direkt nach der Musik ist er weg. Tragische Verluste hier in diesem Film.
Ja, wir wollten gerade anfangen aufzunehmen und dann kam jetzt was dazwischen und jetzt erledigt er das und dann kommt er wieder. Hoffentlich.
Hoffentlich.
Weil die halbe Sendung, wenn ich mir das Dokument so angucke, da ist schon viel von Christoph dabei.
Ja, das stimmt.
Sonst müssen wir halt hinten raus in das Geplaudere gehen, dann machen wir das.
Nun
gut.
Ja.
Du hast den Film Monuments Men geschaut.
Genau.
Ich habe vorhin Mountain Men gelesen und dachte mir, was ist das denn? Also gut, Monuments Men. Worum ging's?
Ja, Monuments Men ist ein Film von und mit George Clooney.
Aha.
Er hat Regie geführt und spielt auch die Hauptrolle. Und dann haben wir da noch einen illustren Cast von einer Menge Oscar-Preisträgern und Nominierten. Also wir haben John Goodman zum Beispiel, wir haben Matt Damon, wir haben jetzt habe ich das leider nicht offen, dieser Franzose aus dem Schwarz-Weiß-Film, Jean Dujardin irgendwas, weißt du, wen ich meine? Ich sag's dir gleich.
Nee, ich weiß, was fragst du mich denn immer so Sachen? Du Vogel, ey. Kennen Sie den berühmten Schauspieler, der so, nein, kenne ich nicht, ich kenne doch gar keinen Schauspieler.
Genau, Jean Dujardin heißt er. Also nochmal, George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Kate Blanchett, John Goodman, Jean Dujardin, Hugh Bonneville und noch ein paar weitere, aber das sind so die ganz Großen, die da mitspielen. Also einfach unglaublich gut besetzt, ja? So ist das offensichtlich, wenn George Clooney ruft, dass er einen Film machen möchte.
Da kommen sie alle.
Da kommen sie alle. Mhm. Und jetzt hat man vielleicht an der Liste der Namen schon gehört, sie sind jetzt alle nicht mehr die Jüngsten. So, ja, Matt Damon vielleicht noch so der Jugendlichste von allen.
Der ist doch immer noch 25, oder?
Wahrscheinlich. Der Film ist aber ein Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt und sie sind alle Soldaten, wie man vielleicht unserer Anmoderation schon entnehmen konnte. Und das passt ja jetzt doch nicht so richtig, außer sie sind alle irgendwie General, aber so ist es nicht. Sondern sie sind eine Spezialtruppe und die hat es wirklich gegeben im Zweiten Weltkrieg, der Amerikaner. Und zwar mit dem Ziel, berühmte Kunstwerke und wichtige Dinge einfach.
Den Trailer haben wir doch gesehen, als wir noch regelmäßiger in der Sneak waren.
Richtig, genau. Deshalb hatte ich den immer noch irgendwie auch so auf der Liste, weil ich den Trailer wirklich auch zigmal gesehen hatte. Mhm. Also deren Aufgabe ist es, Kunstwerke im Krieg so gut es geht vor Zerstörung zu bewahren. Und dafür braucht man natürlich eine gewisse Expertise, was denn überhaupt bewahrenswert ist. Also was ist Kunst und was ist einfach nur irgendwie Tinnef. Und deshalb sind diese Herren alle irgendwie zusammengestellt aus, weiß ich nicht, Museumskuratoren und Art Gallery irgendwas, Menschen und oder Studenten, also Professoren an der Uni von irgendeinem Kunststudiengang oder sowas.
Ah,
also
okay.
Alle sehr unterschiedliche Expertisen. Der eine kennt sich, was weiß ich, mit Gemälden aus und der andere mit, weiß ich, Büsten und Bildhauereien und solchen Dingen und der nächste mit irgendwelchen Gemäuern und Architekten zum Beispiel sind da auch dabei, Kunst, also historische Architektur zu bewahren. Und die melden sich alle mehr oder weniger freiwillig. Also da ist ein sehr großer, so patriotischer Geist auch dabei, dass die alle sagen, okay, ich bin zwar vielleicht zu alt, um in diesem Krieg irgendwie kämpfend hier den Nazis auf die Mütze zu geben, aber das ist ein Beitrag, den ich leisten kann und machen das auch. Ich glaube, sie nehmen diese Kriegsgefahr zuerst nicht so richtig ernst, weil sie eben auch nicht denken, dass sie an die Front kommen. Aber
das gab es ja jetzt schon mehrfach irgendwie als Thema in Filmen, oder? Also, dass da Leute sagen, ah ja, so schlimm kann es doch gar nicht sein und so.
Ja, nee, so sagen sie das nicht, aber der Film lässt es mal hier und da. Ich denke da an eine bestimmte Szene, wo John Goodman durch so eine Art Basic Training geht und dann, ich will das jetzt nicht spoilern, aber man sieht, dass er das nicht so richtig ernst nimmt. Und ja, was dann passiert ist im Laufe des Films und wie gesagt, das Ganze fußt auf einer wahren Geschichte, komme ich gleich nochmal dazu. Sie kommen über England, über den Wasserweg so richtig schön mit dem Landungsboot nach Nordfrankreich, klappen da ihre Klappe vorne runter und das Ganze sieht sehr Saving Private Ryan mäßig aus.
Aber die gehen noch nicht am D-Day.
Die gehen nicht mit am D-Day an Land, nee, die spazieren da mehr oder weniger hoch, dass alles schon passiert. Und das ist auch so eine Szene, wo man dann denkt, so was will mir diese Szene vermitteln? Also ich meine, okay, wir sind jetzt da am D-Day, aber es ist nichts blutig, liegen keine Leichen mehr rum, es ist alles irgendwie, also diese ganzen Panzersperren und der ganze Kram, der da so an Material am Strand ist, der ist noch da, aber du hast jetzt auch keine ausgebrannten Wracks von irgendwas oder so, du hast halt nur diesen Strand, aber sieht halt aus wie eine Kulisse und dann laufen sie da so hoch und machen auch alle große Augen und wundern so ein bisschen rum, wie das hier alles so ist und aha, Und dann kommen sie da oben an der Düne an und da sitzen dann irgendwie andere GIs und es fahren ganz geschäftig Autos in der Gegend rum und man versucht dann irgendwie rauszukriegen, wo man jetzt hin muss. Also so nach dem Motto, wir sind hier dabei, aber wir sind irgendwie, weiß nicht, 6 Tage zu spät oder so. Also oder 20, keine Ahnung, das weiß man nicht so genau. Ja. Und dann geht es halt los für sie einmal durch Frankreich durch und dann teilen sie sich zum Teil auch auf. Da geht es über Brüssel, Bruges, da geht es über Paris und dann aber auch zum Teil relativ direkt nach Deutschland oder durch irgendwelche kleinen Dörfer. Und am Ende sind sie dann auch in Deutschland unterwegs und kommen der Front, also nicht der richtigen Front, aber doch schon so den Feindkampfhandlungen, an vielen Stellen auch ja doch sehr, sehr, sehr gefährlich nah und begegnen dann auch den Nazis an vielen Stellen. Und ja, es ist so ein bisschen so ein, also was uns der Film erzählen will, ist, dass diese Einheit so ein bisschen einen Wettlauf gegen die Nazis geführt hat, die zum einen ja nun schon in vollen Rückwärtsgang sind. Das bedeutet, die Nazis haben ja viel Kunst einfach gestohlen, ja, also haben natürlich die ganzen Juden,
Beutekunst,
genau, die ganzen Juden bestohlen, also jetzt so Privatsammlungen und sowas ausgeplündert, haben aber natürlich auch so Dinge, die jetzt nicht einer Privatperson gehören, sei es jetzt irgendwie irgendeine Statue von Michelangelo zum Beispiel, die in einer Kirche stand, einfach mal mitgehen lassen oder Altarfenster so mit berühmten Malereien drauf und solche Dinge. Also die haben einfach alles, was nicht nied- und nagelfest und auch selbst das, was so ein bisschen nagelfest aussieht, alles abgebaut und mitgenommen. Und auch unheimlich viel zerstört. Also alles, was sie so für, wie das so schön hieß, oder unschön hieß, entartete Kunst hielten oder so neuere, modernere Klassiker einfach direkt abgefackelt und so. Das zu verhindern, versucht diese Einheit und natürlich das, was geklaut wird, irgendwie vielleicht auf dem Rückzug der Nazis irgendwie wieder noch in die Hände zu kriegen und vor allen Dingen auch dafür zu sorgen, dass die eigenen Truppen vielleicht auch darauf mal Rücksicht nehmen, dass man jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, mit dem ganz großen Geschoss diese Kirche in 1000 Stücke schießen muss, weil man da einen Scharfschützen drin vermutet, sondern dass es vielleicht auch anders gehen könnte oder so, ja, weiß man nicht. Da stoßen sie auf relativ taube Ohren, weil die einzelnen Truppführer da sind dann eher der Überzeugung, der eine sagt irgendwie sowas wie, ich werde nicht einer Mutter schreiben, dass wir ihren Sohn verloren haben, weil wir irgendeine Kirche beschützen, also irgendeine Kirche nicht kaputt machen durften. Und sind da relativ ablehnend dem gegenüber, weil die stellen das Leben ihrer eigenen Truppe da dann doch über die Kunstwerke. Das sehen einige in der Kunstabteilung da so ein bisschen anders. Vielleicht auch, weil sie sich das Sterben ganz vorne an der Front nicht so richtig vorstellen können. Das kommt dann aber mit großen Schritten näher, schneller als ihnen das lieb ist. Ja, das ist so das Setting. Wie gesagt, diese Truppe gab es wirklich. Hier in unserem Film sind sie vielleicht so 6, 8 Mann oder so, die wir kennenlernen. In Wirklichkeit waren es über 300. Also es war eine ganze Kompanie, die diese Aufgabe hatte. Und die haben auch viele Sachen dann speziell am Ende in Deutschland, haben sich halt einfach auf die Suche gemacht. Wo ist der ganze Kram, der aus Frankreich geklaut worden ist, wo ist der hingekommen? Und haben halt versucht zu verhindern, dass die Nazis auf dem Rückzug noch so brandschatzenweise verbrannte Erde mäßig alles noch zerstören oder Dinge einfach kaputt machen. Und haben halt versucht, das wieder zu recovern. Das ist dann teilweise in Privathäusern versteckt gewesen und teilweise in irgendwelchen unterirdischen Anlagen und so. Da kann man sich die Doku, ich habe dann im Nachgang des Films, weil es mich ein bisschen interessiert hat, noch ein bisschen recherchiert. Und es ist erstaunlich, wie nah dieser Film an der eigentlichen Geschichte dran ist. Also wie präzise so einzelne Versatzstücke dann doch sind und wiedergeben, was diese Truppe in Wirklichkeit gemacht hat. Kommen wir mal zu der Frage, also, oder wolltest du was sagen
gerade? Nee. Bisher ist ja alles klar. Jetzt kämen mal so Fragen wie:
Taugt das was als Film? Da bin ich leider sehr hin und her gerissen. Also zum einen ist das eine interessante Geschichte, die man einfach mal erzählt bekommen kann. So. Also ich wusste das vorher nicht, ich hatte von dieser Truppe noch nie was gehört und so. Insofern fand ich das sehr interessant. Vor allen Dingen, wenn man dann eben
auch die Dokumentation gucken.
Wenn es eine gäbe, könnte man auch die gucken. Und ein Stück weit ist sie das vielleicht auch. Weil das ist natürlich fiktionalisiert an manchen Stellen, ganz klar. Da ist dann hier und da eine kleine lustige Geschichte an die Seite geschraubt. Also ich erinnere an die Szene im Trailer, wo Matt Damon auf diese Mine tritt und George Clooney kommt rein, also die Szene ist komplett im Trailer drin, mehr oder weniger, kommt rein und sagt, dann sagt die Matt Damon-Figur, du, ich bin da auf eine Mine getreten. Und dann sagt George Clooney, warum machst du sowas? Und dann kommt die John Goodman mit noch irgendwem zusammen oder Bill Murray noch mit rein und George Clooney sagt, kommt mal hierher, er ist auf eine Mine getreten. Und John Goodman, warum machst du sowas? Ja, das habe ich ihn auch gefragt. Das sind halt so lustige, humorige Szenen, ja, die dann aber in den Rest des Films, also in viele dramatische Stellen, einfach auch nicht so richtig reinpassen. Also warum muss es jetzt an der Stelle lustig sein? Warum muss John Goodman in der Ausbildung das nicht so ernst nehmen und auch irgendwie so eine pseudo-lustige, also es wirkt so, als ob es so gespielt und geschrieben ist, dass es zum Lachen sein sollte. Ich fand es aber nicht zum Lachen. Da fand es irgendwie allerhöchstens zum Schmunzeln, aber auch nicht so richtig. Ich fand es so ein bisschen nicht gelungen, so den richtigen Ton nicht getroffen. Und dann gibt es noch so ein paar andere Szenen, wo dann irgendwie Bill Murray und weiß ich den Namen vom Schauspieler jetzt gerade nicht, auf einen anderen deutschen Soldaten treffen und dann haben sie da so, bedrohen sie sich eine Weile mit den Waffen und am Schluss geht es irgendwie aus. Auch das hatte ich so das Gefühl, das soll irgendwie so ein humoriger Moment sein. Es hat dann später noch so ein paar sentimentale Momente, es hat auch ein paar sehr traurige Momente und dann kommen wieder so Dinge, wo Leute angeschossen werden, denen es auch später dann nicht mehr so gut geht, die aber auch so, wie der angeschossen wird, das ist so fast Slapstick-mäßig und dann endet es total dramatisch. Ich konnte das nicht greifen, was der Film mir mit diesen unterschiedlichen Stimmungsdingern ständig hinwerfen wollte. Und warum das so sein musste. Also warum musste ein Kriegsfilm diese Auflockerung bekommen, die aber nicht funktionieren, wenn es doch eigentlich um ein ernstes Thema geht mit einem realen Vorbild und okay, das sind jetzt vielleicht nicht die typischen Soldaten, das sind nicht alles irgendwelche 18- bis 25-Jährigen, die voll im Saft stehen und wo nur die Hälfte zurückkommt, sondern wir haben jetzt hier halt lauter ältere Herren und Bill Murray in den Krieg zu schicken, ist halt, ja, ist irgendwie eine absurde Vorstellung so von der Sache her, vor allen Dingen, wenn man irgendwie so, Bill Murray ist ja immer so ein bisschen Bill Murray, auch egal, welche Rolle er spielt. Ja. Das funktioniert natürlich irgendwie, hat das eine gewisse Komik schon vom Start weg, aber warum musste dieser Film die haben? Das habe ich nicht kapiert und er hat es mir auch nicht sinnvoll begründet.
Schade. Also es soll eben nicht so eine halbe Komödie sein.
Nee, das will es, glaube ich, auch nicht. Es will es immer nur für diese paar Szenen. Und es sind vielleicht so 5, 6, 8 Stück über den gesamten Film verteilt. Dazwischen ist es halt ganz anders. Und dann erzählt es manchmal einfach so ein bisschen so eine, ja, an mehreren Fronten, was passiert jetzt hier und da. Wir springen dann auch mal zu den Nazis. Wir sehen mal Hermann Göring, wie er irgendwie in Paris auf Besuch ist und sich irgendwelche Kunst aussucht, die er gerne für seine Privatsammlung hätte. Das sind ja alles wohl verbriefte Dinge, die wirklich passiert sind. Da haben wir dann in Paris diese von Cate Blanchett gespielte Rolle einer jüdischen, eigentlich, ich glaube, Jüdin war die nicht. Egal, jedenfalls einer Französin, die für die Nazis arbeitete in dem Augenblick im Büro als Schreibkraft und so ein bisschen Buch geführt hat darüber, was die Nazis alles geklaut haben und wo sie es hingebracht haben. Und deshalb natürlich dann für die Monuments Men total wichtig wird. Und dann am Schluss noch das Zusammentreffen mit den Russen, wenn man dann in Deutschland quasi von zwei Seiten auf die geklaute Kunst zurennt. Das versucht dann nochmal so ein bisschen zeitlich angespannte Atmosphäre, wer ist jetzt als Erster und Harry, wir haben nur noch so viel Zeit und die kommen schon und wir müssen hier weg und so weiter und so weiter. Das sind dann also so ein bisschen Druck aufbauen einfach, damit man so ein bisschen ein Finale hinkriegt. Und ich glaube, da ist der Film so ein bisschen daran gescheitert, dass er zum einen sehr nah am Original bleiben wollte, also an der historischen Vorlage, und die das aber vielleicht nicht hergegeben hat, so einen großen Showdown zu machen, weil diese Truppe vielleicht einfach dadurch, dass sie keine Stadt befreit haben oder irgendwelche anderen riesigen Heldentaten vollbracht haben, sondern einfach eine Geschichte, die durchaus wichtig ist, aber die so ein bisschen am Rande des Krieges einfach nebenher lief. Entschuldigung. Ah, ich habe Erdnüsse gegessen, das hätte ich nicht tun sollen.
Während der Sendung?
Nein, vorher. Was das denn? Vorher.
Oh, ich bin übrigens zurück von der Front.
Oh, sehr gut.
Ich habe auch hier Kriegsgefangene dabei, aber sie schluchzen die ganze Zeit. Oh.
Ich habe es zwischendurch schon mal atmen hören und habe gedacht, ich glaube, ich weiß, was ich da höre. Ja, also wie gesagt, die Tatsache, dass diese Truppe vielleicht nicht so den großen historisch belegbaren Showdown hingelegt hat, machte es dem Schreiber des Films wahrscheinlich schwer, und einer der Writer ist übrigens auch George Clooney gewesen, der Screenplay geschrieben hat, aber noch mit anderen. Machte es vielleicht schwer, einen richtigen Showdown, der einem Spielfilm würdig ist, hinzukriegen, und deshalb wirkt es auch am Ende leider extrem bemüht. Und es lässt mich ein bisschen ratlos zurück, wie ich das bewerten soll. Ich hatte sehr viel Sympathie für den Film, ich mag fast den kompletten Cast, ich mochte teilweise so die ruhigen Momente, ich war verstört von den komischen Anwandlungen, die der Film hatte, und am Ende bleibe ich zurück und denke mir, eigentlich hätte das alles viel besser werden müssen.
Und der sah auch noch richtig gut aus,
natürlich,
oder?
Wenn
ich mich an den Trailer richtig erinnert.
Klar. Ja. Tja, was willst du da am Ende machen?
Möchtest du Punkte geben oder lässt du es einfach so offen, punktelos?
Naja, wenn ich jetzt welche geben würde, würde ich
halt schmerzlos.
Ja, würde ich wahrscheinlich so bei 5 oder 6 landen. Das klingt dann aber, das ist dann halt einfach wie so ein typischer Mittelwert, gell? So, der hat an Stellen hat er 2 verdient und an Stellen hat er 8 verdient, und ich kann das nicht.
Ja, dann schreibe ich rein 2 bis 8.
Ja, genau.
2 bis 8 von 10.
Ja.
Das ist doch schon.
Ist aber keine Netflix-Produktion, oder?
Nicht, dass ich wüsste, ne.
Nee, das ist ein Kinofilm gewesen vor 4 Jahren oder so.
Denn ab jetzt kommen nur noch Netflix-Produktionen.
In der heutigen Sendung. Naja, nee, am Ende kommen schon noch andere Dinge.
Ja, aber bei den Filmen.
Ah ja, das stimmt.
Oder Serien.
Genau. Kannst du ein bisschen näher ans Mikro kommen? Geht das irgendwie?
Ist schwierig, weil ich halt ein Kind auf dem Arm habe. Warte mal, es wird jetzt sehr laut kurz. So. Jetzt bin ich ein bisschen näher. Vielleicht geht's. Ja. Aber dann hört man auch das Kind mehr. Wir werden sehen.
Es redet ja noch nicht so viel im Moment.
Naja, also wir brauchen jetzt erst noch die Droge der Wahl, und bis dahin kann sich Christoph mit dem Kind noch hinrütteln. Und ich frage mal in die Runde, was trinkt ihr denn so?
Ich trinke Zacapa 23.
Oh.
Habe ich ewig nicht getrunken.
Wollte ich gerade sagen, du und rum?
Hatte ich jetzt mal Lust drauf. Ja, hatte ich jetzt mal Lust drauf.
Okay.
Na, da guckt das Kind direkt interessiert.
Ich trinke.
Das schläft.
Bullet
Bourbon
pur.
Oh. Bullet.
Bullet, ja. Grundkente.
Ist das Eis leer?
Den normalen Bourbon oder diesen 10-jährigen, den neuen?
Nee, den ganz normalen Bourbon.
Ich hatte neulich den Elijah Craig Barrel Proof im Glas. Das ist ein geiles Zeug. Alter Falter.
Ja, stimmt.
Den habe ich im Blind Tasting, habe ich dieses Teller erkannt.
Cool. Ich trinke heute, ich weiß immer noch nicht, wie man ausspricht, Tully Bardeen. Highland Single Malt Scotch hat mir der Christoph mal geschenkt.
Ah ja.
Sieh mal einer an. Ja, cheers in diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Hm. Habe ich mal wieder ein großes Glas eingegossen. Das kann eine lustige Sendung werden.
Dann, lieber Herr Perner, jetzt bin ich gespannt.
Oh ja, jetzt ihr beide im Fernduell sozusagen oder im Nahduell. Es geht um Discovery. Du hast ja jetzt, nachdem du Netflix hast, auch Discovery nachgehört und dann unsere Sendung nachgehört. Und jetzt kannst du alles klarstellen oder so ähnlich.
Genau, ich habe jetzt auch Netflix endlich und binge eine Serie nach der anderen. Und habe natürlich angefangen mit Star Trek Discovery. Logisch, das ist ja mein System-Seller im Endeffekt für Netflix. Ja, das ist die Frage, wo fange ich an, gell? Also wahrscheinlich beim Fazit am ehesten, gell? Bin ich enttäuscht? Ja, ich bin schon auch enttäuscht. Und ich, also, das ist nicht meine Serie. Sie macht, also das ist natürlich jetzt schwierig darüber, weil wir wollen ja nach wie vor nicht zu viel spoilern, klar. Sie macht einen Haufen Fanservice, das sei so, ja. Ist natürlich auch klar, wenn du eben Star Trek gut kennst, dann verstehst du die Anspielung. Ich muss sagen, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht und ich fand es zum Teil ein bisschen bemüht fast. Ich meine, mit diesem Isik, ja, natürlich weiß ich, was ein Isik ist, aber ja, es ist also, warum da so drauf rumgeritten wird auf diesen Gag, der ist ja echt müde, also naja. Dann diese Verknüpfung mit alten, bekannten Charakteren, ja, gut, okay, war naheliegend. Was mich also im Fazit vor allem extrem gestört hat, war diese Nichtentwicklung von Charakteren. Also dieses, da sind haufenweise Seitencharaktere, die super interessant wären. Ja, also die haben irgendwie einen Cyborg oder irgend sowas auf der Brücke sitzen zur Zeit von kurz nach Kirk, gell? Oder sogar davor?
Nee, danach, glaube ich.
Nee, danach. Ja, oder ja, und auch andere, die eigentlich interessant wären, die in jeder anderen Star Trek Serie ein paar Folgen gekriegt hätten, um eben diesen Charakter zu entwickeln. Aber man hat ja das Konzept so gewählt, dass es, weil das ja modern ist, eine fortlaufende Serie ist, die eben keine Folgen, die in sich geschlossen sind. Das hat seine Vorteile, ganz klar. Aber wenn halt die Charakterentwicklung so krass auf der Strecke bleibt, dann bleibt es für mich am Ende halt hohl. Also du hast da halt eine Hauptdarstellerin, du hast ein paar echt flache Antagonisten und also damit meine ich die Klingonen. Gut, die menschlichen Antagonisten, ja, okay. Die sind aber eigentlich auch flach, weil sie halt viel zu überzeichnet sind.
Die entwickeln sich wahrscheinlich auch nicht weiter, oder?
Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Was heißt Entwicklung? Nee, Entwicklung eigentlich. Die spielen ja in dieser Serie mit weil es ja halt auch modern ist, mit Twists, ja, okay. Und gibt halt auch Antagonisten-Twists, ja, sei drum. Was ich sagen muss, die Spiegelwelt hat mir gut gefallen. Also die fand ich in DS9 immer obernervig und unsinnig und für den Arsch. Die finde ich jetzt ist schon wesentlich. Die Spiegelwelt. Das ist so ein Side-Universum, so ein Paralleluniversum.
Ein Paralleluniversum, wo die Vorzeichen etwas anders stehen.
Genau. Das gab es ja bei DS9 auch schon.
Das gab es bei Kirk schon.
Kann sein, da ich die Kirk-Serie nur sehr ausschnittsweise gesehen habe, weil ich sie für totalen Mist halte. Mag das so sein. Aber also das war auf jeden Fall immer sehr bemüht früher und es war immer so ein Fremdkörper und jetzt ist es sehr gut eingebettet. Also das muss ich sagen, das ist schon gut gemacht. So dieses fortlaufende Story, das können die schon, klar. Aber wie gesagt, es bleibt dann am Ende bleibt so leer. Also gut, liegt auch daran, dass die Hauptdarstellerin eben mir total unsympathisch ist, weil eben Vulkanier in der Regel unsympathisch sind. Und das ist halt die Frage, ob das so eine gute Idee ist, die zur einzigen Hauptdarstellerin zu machen und eben auch zur einzigen Person, die ein bisschen entwickelt wird, weil halt alle anderen Personen nicht entwickelt werden. Ja.
Ja, also ich verstehe deine Kritik und ich gebe zu, am Anfang habe ich ähnlich reagiert. Am Anfang, die ersten paar Folgen, ging es mir auch so, dass ich dachte, was ist denn mit diesen ganzen Leuten da auf der Brücke? Darf ich die bitte alle mal kennenlernen?
Ja, genau. Und du lässt sie bis zum Ende nicht kennen.
Das stimmt.
Verliert gar nichts.
Aber was ich trotzdem, also was ich im Laufe der Serie quasi gelernt habe zu akzeptieren, ist, dass das halt eine andere Erzählstruktur ist und dass das nicht zwingend schlecht sein muss für eine Geschichte, die im Star Trek-Universum spielt, einfach. Zu sagen, wir nehmen uns jetzt mal eine Hauptfigur und verfolgen die und die Figuren, mit denen sie unmittelbar interagiert, und dazu gehört halt dieser Cyborg auf der Brücke halt einfach nicht. Und das ist vielleicht für uns Star Trek-Fans, die wir das gewöhnt sind, dass die Brückencrew halt so das Wichtigste ist, erstmal irgendwie schwer zu ertragen, auch diese komische blaue Figur, die da immer rum, oder ist es die, die du meinst? Ist das, ist dieser bläuliche, ne?
Ja, genau.
Und da waren aber noch mehr, da war auch diese eine,
da war noch mehr, ja,
die so komische Haut hatte und
ja, im Endeffekt auch die, die Beziehung von dem Doktor, das ist ja eigentlich auch interessant. Und das wird ja auch ganz kurz abgebügelt. Also das ist ja...
Ja, es ist halt, wir interagieren mit den Figuren halt immer nur insoweit, wie sie entweder mit unserer Hauptfigur interagieren oder wie es jetzt unbedingt notwendig ist, damit wir was verstehen, was als nächstes mit unserer Hauptfigur passiert.
Genau, es ist immer nur das unbedingt Notwendige. Und, genau. Und wir sind es ja von Star Trek gewöhnt, dass es sich wenigstens so ein bisschen Zeit nimmt, die Figuren zu entwickeln. Weil im Endeffekt, davon lebt ja Star Trek in Wirklichkeit. Es ist ja im Gegensatz zu Star Wars, ist es nicht das große Knallbumm, sondern das ist ja Figurenentwicklung. Das ist ja die Stärke von Star Trek. Also, jedenfalls war sie das.
Ja, ja, ja. Also, da würde ich schon mitgehen. Ein Stück weit gestört hat es mich auch, aber trotzdem fand ich den gesamten Ride, den diese Staffel geboten hat, doch ansprechend genug, dass es mir richtig Spaß gemacht hat. Es ist halt anders erzählt, aber ich finde, man muss das nicht, ablehnen.
Ich habe das auch nicht von vornherein abgelehnt. Ich habe das auch durchgeschaut. Aber es war dann eher der Nachgeschmack. Es war so, weißt du, die Staffel ist zu Ende und so, ja, Moment, ich habe keinen kennengelernt. Was war das denn? Und
okay. Also, würdest du weiterschauen, wenn jetzt nochmal eine...
Ja, natürlich schaue ich es weiter, klar.
Aber weil du Fan bist.
Weil ich ein Fan bin, klar. Ich hoffe halt, dass die PK-Serie nicht so wird. Das hoffe ich sehr. Aber glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Weil die Figuren, die in der PK-Serie wahrscheinlich ja auftauchen zu einem nicht unerheblichen Teil, die sind ja schon entwickelt. Also von daher ist das wenigstens nicht das Problem.
Ja, genau, wenn sie eh nicht behalten.
Ja.
Aber
ja, haben wir so einen Trailer. Ich weiß nicht, inwieweit der wirklich was mit dem zu tun hat.
Ich habe ja jetzt gerade erst DS9 erste Staffel geguckt und da muss ich sagen, in Sachen Drögheit ist das auch schon...
Also ja, die erste Staffel.
Ja gut, und das hier ist auch eine erste Staffel. Das ist auch eine
erste Staffel. Aber das ist genau der Punkt. Ich finde, ja, das stimmt. Ich fand DS9 die erste Staffel und Next Generation auch die erste Staffel trüge und altmodisch und noch nicht rund. Die beide oder alle drei, also Voyager auch und ja doch, die drei entwickeln sich eigentlich erst so, ich würde sagen, mit der vierten Staffel oder so. Wenn dann die Charaktere auch eingerüttelt sind, also wenn zum Beispiel Seven of Nine da ist und Kes weg ist und oder wenn Worf da ist bei DS9 und Garak ordentlich entwickelt ist. Also es ist aber eben genau das. Die brauchen oder die haben sich damals Zeit genommen, die zu entwickeln. Ich meine, wenn man sich Kira Nerys in der ersten Staffel anschaut, die ist ja einfach nur ein wildes Tier, ja, das ist ja absolut lächerlich. Die ist ja einfach nur so, ich mache die große Feministin und ich trete jedem in den Arsch und das ist halt eigentlich was total albern. Und die braucht halt auch ihre Zeit, um diese Figur wirklich zu finden. Und hier wird sich halt gar keine Zeit genommen. Und zwar einerseits nicht dafür, Figuren zu entwickeln und andererseits eben aber auch nicht dafür, ein bisschen ruhig zu machen, sondern es wird einfach das große Knallbumm, große Action, große Unterhaltung, ganz, ganz viel, ganz groß. Ja, Aber es bleibt viel auf der Strecke.
Ich bleibe auf dem, in dem anderen Camp. Also ich glaube, dass das alles noch werden kann. Und ich habe das durchaus das Gefühl, dass der Doktor zum Beispiel eine Entwicklung durchgemacht hat. Er ist in den ersten Folgen eine sehr ablehnende, sehr eklige Person.
Welcher Doktor? In welcher Ding?
In Discovery jetzt. Unser Spore-Man.
Ach, du meinst der Techniker?
Entschuldigung, ja, der Kumpel vom, der Techniker. Freund vom Doktor. Hm? Genau. Ja, stimmt, der ist der Techniker. Ich irgendwie, dadurch, dass der immer da mit diesen
Dingen, ja, stimmt,
in den Armen rum.
Ja, stimmt,
der ist Tierarzt, ja. Der ist Schimmelarzt, nennen wir es.
Ja, stimmt. Ja, das ist aber auch noch sowas. Wenn du sagst, die entwickelt sich noch. Ich finde, die hat schon so krass Pulver verschossen. Also da bin ich mal gespannt, wie sie das noch toppen wollen. Ne? Weil also auch diese neue Technik, klar, also für mich ist der Hauptinhalt von dieser Serie ist nicht, wie schaffen die es, den Untergang der Föderation aufzuhalten, sondern wie schaffen die es hinzubiegen, dass es glaubhaft ist, dass diese Technik, die sie haben, danach nicht mehr existiert. Also, weil das ist halt so absurd. Ja, wenn es natürlich, ja klar, wir werden wahrscheinlich einfach sagen, ja, geht jetzt nicht mehr. Weil uns fehlt da eine Zutat, so.
Entweder das oder Chemiewaffen-Ban quasi.
Ja, aber das ist halt so eine krasse Technologie, dass es nicht glaubhaft ist, dass die in den späteren Generationen nicht wenigstens darüber reden. Ja, also die weißt du, bei Next Generation war das ein großes Thema, dass sie jetzt irgendwie mehr als Warp 9 fliegen können. Ja, so what, wenn, ja? Das ist so viel weniger Sprung, dieses von, ich weiß nicht, was wir vorher geflogen sind, wahrscheinlich Warp 8 zu Warp 9, als das, was die da eben abliefern. Bin ich gespannt.
Das ist immer das Problem, was du an Glaubwürdigkeit hast, wenn du Prequels erzählst und gleichzeitig mehr visuellen Bombast machen musst und irgendwelche Neuigkeiten bringen musst. Ne?
Ja, und diese Schiffe, die sich dann diese rotieren und so, gell?
Weil das sieht halt
einfach Warum machen sie das später nicht mehr?
Also
ja, genau. Es ist einfach nur Scheißangeberei. Also es ist, ist mir alles ein bisschen zu dick. Sieht toll aus, keine Frage.
Ja. Ein Arbeitskollege von mir hat versucht, den Black Alert Sound aus der Serie rauszusamplen, um den als seinen Klingelton zu benutzen. Er ist aber gescheitert.
Hier, bei mir ist übrigens eher Darth Vader gerade.
Ja, ich hätte zwischendurch hab ich ein paar Mal schon überlegt, ob ich Gollum erwähnen soll, der hier im Raum ist.
Oh.
Ja, es hatte so dieses My precious. Ja, genau.
Also, der hat noch nicht gehustet. Wenn die erstmal hustet, dann werdet ihr euch wundern. Du. Die hustet wie ein alter Raucher.
Wo wir gerade Andy Serkis in der Sendung haben, habt ihr das Theresa May Video gesehen?
Nee.
Oh, das habt ihr nicht gesehen? Ah, das müssen wir
Theresa May mit Andy Serkis?
Ja, Andy Serkis als Theresa May sitzt in einem Raum und hat vor sich diesen EU-Vertrag, den sie da ausgehandelt hat und bezeichnet den halt als ihr My Precious, als ihren Schatz.
Das habe ich irgendwo gesehen
und
oder nur so angerissen.
Bitte unbedingt komplett gucken. Andy Serkis einfach brillant mit so einer grauen Perücke und dann eben hin und her gerissen zwischen, wir müssen das tun, was die Menschen wollen in England und vielleicht nochmal das Volk fragen. Und aber ich habe dieses Ding ausgehandelt und ich muss das jetzt unterschreiben. Und dann eben so Engelchen, Teufelchen, eben Gollum.
Das Mirgul Gollum, ja.
Ja,
einfach. Also diesen Monolog, den wird er nie wieder los.
Ja, und den macht
schon so vielen verschiedenen Varianten, hat er den gebracht.
Und das jetzt aber halt nochmal so richtig mit ein bisschen Produktionsaufwand mit schick geschnitten und in HD gefilmt und so. Und da kannst du auf YouTube gucken, ist richtig gut gemacht.
Sehr stark.
Gut. So viel also zu Theresa May. Nein, zu Discovery.
Genau.
Möchtest du Punkte oder ist eher keine?
Also,
du hast ja jetzt ausführlich erzählt, wie es dir.
Genau, meinst du es nicht? Das ist. Für mich fällt der durch.
Ist es mehr also, Punkte wert.
Nee, also es sind.
Nee, brauchst
vier, nur. Vier Punkte oder so. Also es ist so. Der ist unterdurchschnittlich für mich. Also es ist so. Das ist, die haben nicht kapiert, was Star Trek ausmacht. Also. Die haben so alles Mögliche an Fanservice gemacht, um so zu tun, als würden sie die Fans verstehen, aber sie verstehen sie halt nicht. Also sie verstehen halt Michael Bay-Fans. Na, das ist jetzt gemein.
Okay. Man sieht ein bisschen Action. Wenn ich hier in unsere Liste gucke, hast du dich danach weiterhin sehr ausführlich mit Netflix eingelassen?
Allerdings, ja.
Wann schaust du denn jetzt noch hier Laufsteg und was kommt im Moment? Nee, irgendeiner hat doch jetzt irgendwas gewonnen. Oder guckst du es jetzt nicht mehr?
Was?
Irgend so eine Sing-Sendung hat irgendjemand gewonnen.
Nee, die Sing-Sendung habe ich nie geschaut. Nee, die habe ich nie geschaut. Nee, das ist
das Sing-Sendung schaue ich nicht. Deswegen.
Nee, ja. Wenn die dann in den Dschungel gehen und Maden fressen, dann bin ich wieder dabei, aber...
Ah, okay.
Ich habe Norseman gesehen.
Ja, ach, stimmt, da hast du dich mit Netflix kurz anlegen müssen, weil sie es nicht auf Norwegisch ausgestrahlt haben. Ist das eine norwegische Produktion?
Genau, es ist eine norwegische Produktion mit lauter norwegischen Schauspielern, die man auch, also ich kenne einige davon schon aus älteren Comedy-Projekten.
Comedy? Ist Norseman Comedy?
Ja, das ist ja das Tolle. Das ist Comedy. Okay. Also Norseman ist eine Comedy-Wikinger-Persiflage. Also wenn ihr zum Beispiel Vikings geschaut habt, weiß nicht, ob ich das was sagt, das ist auch eine Serie, so eine Wikinger-Serie.
Ja.
Also ein bisschen
also ich Game geschaut, of Thrones
halt mit Wikingern, gell?
Ja.
Und wahnsinnig brutal, wahnsinnig oversexed, immer ein Haufen Vergewaltigung. Also im Endeffekt wirklich wie Game of Thrones, nur mit Wikingern. Und Norseman ist halt eine Persiflage darauf. Aber wie man auch von den Machern erwarten kann, die schon wirklich tolle Sachen abgeliefert haben, einfach wahnsinnig gut gemacht und vor allem, die verstehen es eben wirklich. Also die schaffen es, so ein Wikinger-Serien-Set perfekt rüberzubringen und es ist aber halt inhaltlich ganz großer Quatsch zum Teil. Also die reden halt zum Teil auf der Meta-Ebene, aber das ist gar nicht mal so das Schlimme, sondern die fangen dann eben an zu diskutieren, wo halt bei einer Wikinger-Serie nicht diskutiert worden wäre. Also der eine setzt sich in den Kopf, dass sie jetzt eine Kulturnation werden und dass sie eben ihre ganzen Waffen einschmelzen sollten und so. Und dass sie lieber in Kunst machen sollten, weil das wird viel Erfolg, das wird sich viel mehr durchsetzen und so.
So in der Art. Bob in der Serie auch gehört. Kommen die Amerikaner extra.
Ja, genau.
Ja.
Und das, was, also ich habe mich am Anfang geärgert, dass es halt nicht auf Norwegisch war. Es wird nur auf Englisch angeboten. Mhm. Und es gibt es
auf Norwegisch. Dann aber auch übersetzt auf Englisch. Oder ist es die englisch nachgedrehte?
Nee. Die haben, das ist ja das Tolle, die Schauspieler haben auch auf Englisch es gedreht. Und die sprechen halt mit so einem krassen norwegischen Akzent Englisch, dass es, wenn man nicht so drauf achtet, man das Gefühl hat, also wenn man die norwegische Sprache kennt, hat man zum Teil so das Gefühl, dass die Norwegisch sprechen. Weil die sprechen halt mit einer norwegischen Melodie Englisch. Das ist fantastisch. also das hat mich dann schon wieder versöhnt. Weil,
dann hätten sie ja, um es dir auf Norwegisch... Nee,
es gibt aber die norwegische Version. Die Norweger haben die norwegische Version.
Ja, genau. Aber da hätten sie auch andere Bilder dazu kleben müssen.
Das stimmt wahrscheinlich, da hast du recht.
Sie können ja nicht nur den Ton tauschen, weil dann ist es ja.
Vielleicht haben sie sich aber selbst norwegisch gedubbt, das weiß ich nicht. Das könnte der Grund sein, da hast du recht. Aber ich glaube, die Norweger haben beide Versionen. Keine Ahnung. Aber das sollte ja für Netflix kein Problem sein, die beide reinzustellen. Also selbst wenn es zwei verschiedene wären, oder? Also, finde ich.
Kannst du nicht irgendwie. Jetzt, Robert, wie kann der Christoph ein VPN machen, dass er in Norwegen.
Ja, so geht das natürlich schon. Ist egal, ich habe es auf Englisch jetzt geschaut und es macht auch auf Englisch einen Riesenspaß. Und zwar macht es eben einerseits Spaß, weil es sehr lustig ist und auch und auch eben diese Wikinger-Serie oder diese Mittelalter-Serie, nenne ich es jetzt mal, obwohl es ja nicht Mittelalter ist, aber ist egal, den schön den Spiegel vorhält. Also es wird eben auch, also es ist eben auch so Thema Vergewaltigung, ja. Da wird eben auch sehr drastisch mit umgegangen, sehr lustig und eben auch so sehr beiläufig und wie es eben auch in diesen Originalserien ist tatsächlich. Also das ist schwer zu beschreiben. Es ist sehr gut gemacht. Und was zusätzlich noch toll ist, ist, dass du trotzdem eine Beziehung zu den Charakteren aufnimmst. Viel mehr als bei Star Trek Discovery. Und zwar nicht nur zu einer Person, also zu dem einen Protagonisten, der dann auch Häuptling wird hin und wieder mal, also geht mal hin und mal her, zu dem auch, aber auch zu anderen. Also du bist dann auch zum Teil auch traurig, wenn Leute sterben, auf absurde Weisen zum Teil. Also ich habe es geschafft, eine gewisse Empathie ist noch fast zu wenig. Also man fiebert schon auch mit den Figuren, obwohl man ja merkt, dass es ganz großer Quatsch ist. Also es macht wirklich Spaß. Schaut es bitte an, es ist toll.
Okay.
Muss ich dafür denn Game of Thrones oder sowas gesehen haben?
Nee,
oder?
Musst du nicht. Ich habe Game of Thrones ja auch, glaube ich, nur anderthalb Staffeln gesehen und bei Vikings vielleicht mal 3 Folgen oder so. Also das musst du nicht, nee.
Okay, dann schaue ich da mal rein.
Ja, mach das ruhig. Es ist wirklich toll. Und es macht von der ersten Minute Spaß. Also es ist ich glaube, es ist die erste Szene. Da geht ein Sklave mit den Alten des Dorfs auf einen Felsen und da sollen sie sich runterstürzen, damit sie eben der Gesellschaft nicht zur Last fallen. Und die haben da eigentlich keinen Bock drauf und diskutieren dann da oben, warum sie das jetzt machen sollen und ob das nicht totaler Quatsch ist und dass sie das eigentlich nicht cool finden. Und der Sklave dann so, ja, ich bin nur der Sklave, ja, fragt mich nicht. Es ist wirklich herrlich.
Das ist aber eine Single-Cam-Serie, oder? Also jetzt nicht Multicam mit Lachern und so.
Was meinst du? Du meinst, das ist so eine.
Das ist gedreht wie ein Film.
Ja, genau. Ist nicht Lacher. Nee, ist keine Sitcom.
Kein Love Track.
Nee.
Aber halt auch diese Art von. Man unterscheidet da zwischen Single Cam und Multicam. Also, sprich, du führst ein Theaterstück auf und filmst das mit vielen Kameras aus vielen Perspektiven gleichzeitig, damit du alles nur einmal machen musst. Wäre Multicam, da ist dann in der Regel auch das Lachen mit dabei. Oder halt Singlecam, sprich du baust jede einzelne Szene auf, filmst es mit einer Kamera.
Nee, das ist wirklich richtig schön professionell gemacht. Ja, sieht genau. Schön okay. Aus.
Wunderbar.
Also es sieht richtig gut aus.
Weil ich
Was es natürlich noch absurder macht, gell?
Ja. Ja, okay.
Sehr gut.
Norseman, eine Empfehlung.
Norseman.
Genau, Wikingerne heißt es auf Norwegisch, aber Norseman bei uns. Genau, im Zusammenhang damit, also Punkte, 10 Punkte, ist wirklich fantastisch. Es ist,
wow.
Ich hoffe, es kommt da noch mehr. Ich kann es mir so schwer vorstellen, aber die kriegen das hin. Als ich damit fertig war, hatte ich dann irgendwie Lust, so in dieser Zeit oder in diesem Gefühl zu bleiben. Und es gibt ja keine anderen
Vikings hättest du auch gucken können, oder?
Ja, genau. Ja, gibt's nämlich bei Netflix. Hätte ich wahrscheinlich gemacht. Und wäre dann wahrscheinlich enttäuscht gewesen, weil es halt völlig humorlos ist. Aber eben diese Kombination aus Humor und dieser Zeit ist halt, ist relativ einzigartig. Jedenfalls auf diesem Produktionsniveau. Und so habe ich dann Centurion geschaut, weil mir das auch empfohlen wurde. Da merkt man, dass einfach der Netflix-Algorithmus doch Schwächen hat.
Ja, klar.
Weil spielt natürlich ja. Spielt so ungefähr zur gleichen Zeit, ja. Handelt von, also es ist ein Film, auch eine Netflix-Produktion mit Michael Fassbender und Olga Kurylenko.
Deshalb wurde dir das empfohlen.
Die ich ja sehr verehre, genau, wahrscheinlich. Da muss man sagen, ja, okay, der.
Die findest du doch gut, gell? Ja.
Netflix-Algorithmus weiß offensichtlich sehr viel und ist sehr mächtig, obwohl ich ihm das vorher nicht gesagt hatte, wusste, dass ich auf Olga Kurylenko stehe.
Vielleicht bleibst aber du mal mit der Maus länger
im Bild hängen. Der hat 560 Folgen Sneakpot analysiert durch die KI durch und hat sich gedacht, den Typen kenne ich, alles klar.
Genau.
Und, das wird mal spannend, was da. Oh nee, lieber nicht.
Der ist halt völlig humorlos. Also es ist ein Film, ist so ein bisschen wie, das habe ich auch mal besprochen, Lone Survivor hieß der, glaube ich, mit Marky Mark, glaube ich.
Ja, mit Mark Wahlberg, das ist dieser Film, wo diese
aufgerieben werden.
Ja, im Hinterhalt geraten in Afghanistan, ne?
Genau.
Ja.
Und so ähnlich ist das hier auch, nur halt zur Zeit der römischen Provinzen in Großbritannien. Und sie werden halt von den Pikten aufgerieben. Und es ist sehr humorlos. Und vollkommen überflüssig. Also, ich weiß nicht, was das soll. Und es sieht halt auch, ja, es ist halt auch, sieht gut aus und ist auch so ganz gut gemacht. Es ist natürlich zu brutal, aber es ist tot irgendwie. Also, vielleicht bin ich jetzt auch versaut für solche Serien, kann sein. Oder für solche okay. Machwerke. Aber also es, ich fand's ganz schön, ja, überflüssig eigentlich. Ja. Obwohl ja tolle Schauspieler.
Okay, ja. Centurion nicht schauen, Norseman schauen.
Genau. Dann habe ich,
Ja, genau, ich wollte jetzt auch nur überleiten, dass du Haus des Geldes auch geschaut hast, den ich ja vor Sendung mal auch schon besprochen hatte. Das war diese Serie, wo die Bankräuber in die Nationaldruckerei in Spanien eindringen und dort Geisel nehmen. Und ja.
Genau, auf den ersten Blick ja so ein bisschen wie Ocean's 11 gemacht, so ein ganz ausgefeilter Plan und ja.
Vierfache Böden.
Genau.
Wie viel hast du davon geschaut? Erste Staffel, ersten zwei?
Ja, das ist genau der Punkt. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin.
Okay.
Oh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich in der Staffel-Dings bin, aber so gefühlt habe ich vielleicht, ich würde sagen, vielleicht 7 Folgen gesehen oder so.
Okay.
Geschätzt. Also ich weiß es nicht genau. Mhm. Also ich finde, dass die sich zu viel Zeit nehmen. Also ich muss sagen, ich bin zum Teil ein bisschen gelangweilt, obwohl ja dauernd Twists kommen und
ja.
Hattest du es auch, oder?
Hm. Deswegen habe ich ja irgendwie zweite Folge, zweite Staffel oder so da nicht mehr reingeschaut.
Ja, das befürchte ich auch, dass mir das auch so gehen wird. Weil das ist eben, das, weißt du, bei Ocean's 11, da ist es halt in 2 Stunden abgefrühstückt und ist eine schön runde, knackige Sache. Und knackig ist das halt hier gar nicht. Also da gibt es Szenen, wo ich während der Szene denke so, was soll denn das jetzt? Warum breitet ihr das denn jetzt so aus? Wollt ihr einfach Zeit füllen? Ja, das ist so ein Quatsch.
Muss ich mir das merken? Kommt das später nochmal wieder?
Ja, genau. Zum Teil hat man auch die Vermutung, nein, ich muss es mir nicht merken, das ist komplett überflüssig. Nee, also ja, das ist im Endeffekt, ja, ist natürlich gemein, weil es genau das, was ich bei Discovery angemahnt habe, dass sie sich keine Zeit nehmen, ist jetzt hier halt. Ja, aber es ist halt hier auch ein ganz dünner Plot, gell? Also die rauben halt eine Druckerei aus. Oder eine Bank aus im Endeffekt, ja? Ist halt kein großes genau. Star Trek-Universum, was man entwickeln muss. Also.
Nö, da passiert auch nicht viel. Ja, die 12 Gestalten oder wie viel? Nee, 10 sind sie. Jeder hat sicherlich seine Geschichte und so, aber wow.
Aber die haben jetzt auch schon alle 3-mal gehört, also die Geschichten. Das ist so. Pff.
Ja, genau. Dann taucht immer mal wieder jemand Neues mit einer neuen Geschichte auf. Oder ich habe es mir nicht gemerkt, weil ich dann doch das Interesse zwischendurch verloren habe. Also,
ja, also ich bin mir auch nicht sicher, ich weiß auch gar nicht, wo da das Ende kommen soll. Ich habe erst, als ich es geschaut habe, weil das ist in den Staffeln, es ist so ein bisschen komisch sortiert. Ich glaube, da ist wie viele Staffeln hat das denn? Oder ist Teile? 2 oder so, ich weiß nicht. Oder es wurde nicht von Staffeln gesprochen, sondern von Teilen oder irgendwie sowas. Und als ich den Pilotfilm gesehen habe, dachte ich, ah, okay, da kommt jetzt also noch so eine Folge, noch mal in der Länge und dann ist alles erzählt. Ja, das ist ja rund. Mhm. Ja, und dann war die 2. Folge rum und dann war die 3. Folge rum. Dann dachte ich, nee, das geht jetzt ewig so weiter.
Genau, ich finde den Auftakt, der war richtig gut. Da hatten sie mich echt.
Ja, genau. Ja. Wenn es noch mal so lang gewesen wäre, wäre es super gewesen.
Genau, hinten raus wurde es dann auch wieder spannend, muss ich sagen.
Mhm.
Ja.
Ja, spannend ist das zwischendrin immer mal.
Über das Ende von der ersten Staffel können wir ja reden, wenn du es mal so weit schaffst.
Ja. Oh, ich habe noch einen Film gesehen. Ist mir gerade eingefallen.
Ja.
Auf Netflix. Ich glaube,
du wirst ja auch wiederkommen.
Ja, nee, kann ich aber jetzt kurz, weil passt nämlich gerade gut.
Passt.
Von wegen Spannung.
Okay.
Der Film ist Der Gryffalo.
Was?
Der Gryffalo ist ein ultra erfolgreiches Kinderbuch. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eins der momentan erfolgreichsten oder verbreitetsten Kinderbücher. Gibt es auch.
Hat das nicht der Martin mal irgendwann besprochen?
Ja, hat er.
Sneakpot?
Hat er gemacht.
Den Film oder das Buch? Nee.
Den Film?
Den Film auch schon? Ach so.
Ja, ich meine.
Okay, also um es kurz zu machen, mein Sohn kennt ja die Story in- und auswendig vom Buch. Trotzdem ist der Film so gut gemacht und also ich finde auch, er ist liebevoll gemacht und auch gut gemacht. Und er ist so gemacht, dass wir ihn ausstellen mussten, weil es dem Lucius zu spannend war. Es war zu aufregend. Ich so, ey Lucius, du weißt doch, wie es ausgeht. Du weißt doch, dass die den Fuchs verarscht. Ja, nee, das hält er nicht aus.
Sehr gut gemacht. Ist das ein Langfilm oder?
Die haben es auf eine halbe Stunde gedehnt. Ein Buch, was man in 5 Minuten durchlesen kann, locker, also vorlesen kann. Also die haben sich schon echt Zeit gelassen, aber die haben es gut gemacht. Also wie gesagt, ich habe noch nicht ganz geschaut, weil ich es abbrechen muss. Ich muss ihn mal ohne Lucius fertig schauen.
Mhm. Dazu kann ich dann den Seitenlink geben auf die Folge 310. Da habe ich, glaube ich, Escape Plan besprochen. Diesen Flucht aus dem Knast-Film mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in einem Film. Und fantastischerweise auf unserer Homepage sieht man ein Foto der Aufnahme. Und ihr habt Escape Plan besprochen, den habe ich den später nochmal besprochen. Ich war gar nicht da.
Man wurde gar nicht da.
Ja, weiß ich nicht, vielleicht habe ich ja das Foto gemacht, weil ich bin erwähnt, aber nicht zu sehen auf dem Bild. Aber wir haben damals noch Aufnahmebilder gemacht und da sieht man, dass Martin den Gerüffalo nicht nur besprochen hat, sondern er hat ihn auch dabei und auf dem Schoß sitzen.
Ah. Echt? Wow.
Das war noch in der linken Bar, gell?
Yep.
Ja.
Echt, so alt ist der Film, boah, dafür sieht er echt gut aus. Weil ich bin nämlich zum Teil entsetzt, wie schlecht diese Kinderserien zum Teil aussehen. Also zum Teil kann man es echt, ist es schwer zu ertragen. Oh, ich glaube, jetzt ist die Schnecke eingeschlafen.
Tja.
Endlich.
Den Griffelo noch hier dazwischen geschoben. Einen hast du noch.
Einen hast
genau.
du noch.
Genau. The Rain.
Liebe Hörer, ihr könnt euch eh nicht wehren. Wenn ihr nicht mehr könnt, dann springt weiter. Oder macht Pause. Der Christoph hat genau. The Rain geschaut.
The Rain ist eine dänische Netflix-Serie. Ich habe es erst nicht, es war mir egal, oder ich habe es nicht mitgekriegt, dass es eine dänische Serie ist. Ich habe den einfach auf Deutsch geschaut, wie es halt so, ja, wie man es halt bei Netflix so angeboten bekommt. Und es ist halt so eine Endzeit-Geschichte. Irgendwie fieser Virus ist ausgebrochen und ein Vater, der wohl irgendwie mit der Entstehung des Viruses irgendwas zu tun hat, wie auch immer, er schafft es gerade noch, seine Kinder in einen unterirdischen Bunker zu verfrachten. Und dort sind sie dann erstmal eine Zeit lang, also jahrelang. Und irgendwann kommen sie dann raus. Und ich finde das spannend, so Endzeitgeschichten gefallen mir gut. Deswegen habe ich reingeschaltet. Und es hat mich aber zunehmend gestört, wie die reden. Und vor allem, wie die Hauptdarstellerin redet, also wie sie betont, also im Endeffekt, wie die das Gedappte redet, gell? Also die
Synchronisation
so redet. Und ich wusste nicht, also ich habe mir gedacht, boah, überspielt die so oder woran liegt das? Und habe dann irgendwann gesagt, boah, ich schalte das auf Englisch um, mal gucken, ob es da besser ist, was echt unüblich ist bei mir, weil normal bin ich überhaupt nicht so für im Originalton schauen. Mhm. Also jedenfalls nicht auf Englisch. Und habe dann gesehen, es ist ein dänische Produktion. Und habe gedacht, naja, dann mache ich halt mal Dänisch mit dänischen Untertiteln, weil das traue ich mir dann doch nicht zu. Weil dafür kenne ich Dänisch zu gut, um zu wissen, dass ich das nicht einfach so verstehe, weil die halt die halben Wörter verschlucken. Habe dann eben, ich finde es immer schwierig, wenn man die eine Sprache hört und die andere liest. Deswegen habe ich dann eben gleiche Sprache. Und das war auch gut. Und da habe ich eben gemerkt, dass im Dänischen das nicht nervt, wie sie spricht, weil es im Dänischen passt zu dem zur Melodie, also zur Sprachmelodie. Und da habe ich gedacht,
jetzt versucht die Sprachmelodie nachzumachen.
Ich weiß es nicht. Oder dieses Aufgeregte, vielleicht passt dieses Aufgeregte von ihr besser zu der dänischen Sprachmelodie. Ich weiß es nicht. Also ich habe dann versucht, zurückzuerinnern, so wahnsinnig viele dänische Filme auf Deutsch habe ich noch nicht geschaut. Auch auf Dänisch nicht. Das kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ich weiß es nicht, ob es mich immer so gestört hat. Aber also ich habe es jetzt darauf geschoben, dass es vielleicht daran liegt, dass für mich diese Sprache schwer zu synchronisieren ist. Also dass mich das dann nervt. Ja. Geht mir im Französischen zum Teil auch so. Also wir schauen manchmal so eine französische Krimiserie oder haben geschaut, bevor wir Netflix hatten. Profiling Paris, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nee. Da, das, die, also da fällt es mir schwer, dem Inhalt zu folgen. Also ich finde das irgendwie verworren, aber ich glaube, ein Grund ist auch der, dass ich mit der Sprache nicht zurechtkomme. Also obwohl die Deutsch sprechen, ist es irgendwie, das geht mir nicht ins Ohr. Also ich kann es nicht beschreiben. Es ist so ganz seltsam. Es ist irgendwie so wie so ein Fremdkörper. Ja.
Okay.
Und so war es bei der Serie auch. Und jetzt schaue ich es auf Dänisch. Bin jetzt noch nicht so wahnsinnig weit. Aber jetzt macht es schon Spaß. Aber auch da bin ich gespannt, weil ist halt auch eine Serie und ja, ist halt, der Plot ist halt nicht so riesig. Und ich fürchte halt, dass es dann irgendwie so wie bei Walking Dead wird. Das ist halt ja auch austauschbar. Wir kämpfen uns von hier nach da und schießen ein paar Zombies tot. Gell? Also, ja. Weil The Walking Dead, ich weiß nicht, ob ihr das geschaut habt oder schaut. Nee. Schaut das einer von euch?
Ah, ich habe die erste oder zweite Folge oder so gesehen, aber nicht viel.
Also wenn ich das richtig verstehe, ich habe da auch noch nicht so wahnsinnig viel gesehen, ein paar Folgen, dann ist es ja im Endeffekt, diese ganze Serie ist ja im Endeffekt Zombieland. Also es ist ja nur halt, dass Zombieland noch lustig ist. Aber so vom Inhalt her ist es ja eigentlich nur Zombieland.
Ja, das ist halt, geht halt eigentlich nur um das Zwischenmenschliche zwischen den Leuten unter dem Druck der Zombies, ja.
Ja. Und das kann man halt in einem Film, finde ich, eventuell besser erzählen. Oder in einem Zweiteiler.
Und Zombieland ist so gut, da muss man erstmal rankommen.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja, also manches ist, wenn du dir Zeit lässt, kannst, ja, oder wenn du dir Zeit lässt, kannst du irgendwie so 6 Mini-Folgen machen, irgendwie.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Oder sowas. Also Netflix ist da ja frei. Die können ja einfach sagen, wir machen da einfach 3 Folgen oder 4 Folgen, weil es in diese Länge genau passt. Die müssen doch da nicht immer so ewig Serien machen über Plots, die gar nicht so viel hergeben. Also das verstehe ich nicht.
Ja, und die Folgen müssen halt doch nicht mal gleich lang sein. Da machst du eine 30 Minuten, weil es passt, und eine ist 50, weil es auch passt. Und dann ist das so. Ich habe neulich eine Serie geguckt, wo das so war. Wo die Schwankungen über 10 Minuten, sogar mehr als eine Viertelstunde waren, zwischen den Folgenlängen.
Mhm.
Das fand ich irgendwie, und die Folgen waren aber jeweils rund. Das fand ich sehr schön. Also.
Ja.
Ja, sie können es, aber es ist halt die Frage, wo dann die, also was die Zweitverwertung ist und was die Erstverwertung ist. Und wenn halt, wenn du es irgendwie ins Fernsehen bringen willst, dann musst du halt irgendein Format haben, mit dem die arbeiten können.
Ach, du meinst, die wollen das noch ins Fernsehen bringen?
Glaube ich gar nicht.
Ja, kann ja auch sein, dass es zuerst fürs Fernsehen gemacht wurde.
Also bei den Serien, die Netflix in Auftrag gibt, habe ich zumindest schon ein paar Mal jetzt gehört, ich weiß nicht, ob das immer so läuft, dass sich Netflix recht wenig einmischt. Also die suchen sich quasi aus, lassen sich einen Pitch zeigen oder ja, halt gucken, reden mit dir oder wissen halt von Leuten, was sie vorher für Projekte gemacht haben, und geben dann einfach Geld und gucken mal. Also sie sind da relativ zurückhaltend, was das angeht, wohin sich gegen halt so Fernsehstationen und so halt sehr hart einmischen in kreative Prozesse. Und
ja, und geben offensichtlich so viel Geld, dass es richtig gut aussieht. Also bisher sahen alle richtig gut aus, die ich gesehen habe, diese Netflix-Sachen.
Ja, und ich meine, da ist also halt manchmal was bei. Manchmal, wenn man halt kreativ guten Leuten freie Hand lässt, dann machen die wirklich gute Dinge. Und manche, da funktioniert es halt nicht. Die hätten halt vielleicht die harte Hand eines Produzenten, der auch mal Nein sagt, brauchen können. Oder läuft halt aus dem Ruder oder so, oder finden kein Ende mehr oder so. Passiert halt alles dabei.
Also ich finde es ja schön, dass man auch mal aus anderen Ländern was sieht. Ich wäre sonst nie auf die Idee gekommen, eine spanische Serie zu schauen. Also,
ja. Habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt, dass ich bei Haus des Geldes auch einfach OV angemacht habe und laufen lassen und so. Jetzt reden sie aber schon ganz schön lange Spanisch. Muss das? Wie lange geht das denn noch? Und dann habe ich geguckt, so, ach nee, warte.
Ja,
das ist ja OV, ist ja Spanisch, ist ja gar nicht Englisch irgendwie.
Ja, da gibt es noch eine andere Serie, auch mit vielen von den Schauspielern, habe ich gesehen, die irgendwie so im College-Milieu spielt. Da werde ich auch mal reinschauen, auf jeden Fall.
Ja, die ist mir auch schon vorgeschlagen worden. Ja.
Mal gucken.
Gut, also es gibt viel zu sehen, sehe ich.
Ja.
Dann sollten wir jetzt noch was spielen.
Oh ja, unbedingt. Gespielt habe ich lange nicht.
Echt? Ja, ich auch nicht, bis jetzt am vergangenen Wochenende ich mir von meinem Cousin seine alte PlayStation 4 ausgeliehen hat. Ich weiß nicht, warum der 2 hat, aber mein großes
Glück ist... Seine alte?
Ja. Der hat dann noch sich so eine PlayStation Pro gekauft.
Ja, die ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre auf dem Markt oder so.
Ja, genau. Und die 4 Pro hat er jetzt, weil er sich irgendwie so einen Monsterfernseher gekauft hat und dann die alte rechnet dann nicht genug Bilder oder Frames oder
Pixel. Ich glaube, die ohne Pro hat kein 4K, oder?
Kann auch sein.
Echt? Boah.
Ja. Jedenfalls habe ich die alte gekriegt und ja, für mich reicht es noch. Ich habe auch keinen 4K-Fernseher. Und habe mir dann direkt Red Dead Redemption 2 gekauft und habe das Samstagabend, wir nehmen jetzt Montagabend auf, angefangen zu spielen, nachdem ich 1,5 Stunden installieren musste. Also, falls ihr euch das kauft, nehmt euch Zeit. Es sind mindestens 1,5 Stunden Installation plus danach noch der Download. Oder den haben sie schon während der Installation, haben sie den Download noch angestoßen für das Update. Und ja, dann habe ich losgespielt und es sieht einfach so fantastisch aus. Ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, 3-4% gespielt irgendwie. Ich habe diesen ersten größeren Missionsteil, da fängt man in den Bergen an. Man reitet durch Schnee und es knirscht halt der Schnee. Jeden Schritt, den man macht, jede Pferdespur hinterlässt halt eine Spur im Schnee. Und wenn du durch den frischen Schnee läufst, dann sieht es halt ganz anders aus und die Partikeleffekte drumherum, also der Staub oder der aufgewölbte Schnee, es sieht so geil aus. Es sieht so toll aus. Und dann später, wenn man irgendwie aus den Bergen runter ist und so durch die Prärie reitet und dann irgendwie eine Straße, die so ein bisschen feucht ist, wo dann das Wasser in Pfützen steht und dann nebendran ist aber die Erde schon trocken und man sieht halt die Unterschiede zwischen Pfütze, nasser Erde, trockener Erde. Oh, es sieht so toll aus.
Und das, jetzt mal davon abgesehen, das Gameplay, ist das praktisch das alte nur in neuen Schläuchen oder was ja nicht schlecht sein muss, einfach mit der neuen Story und neuen Bildern oder ist auch im Gameplay hat sich da was entwickelt?
Es ist schon ein bisschen anders. Es ist jetzt so, dass du nicht mehr allein unterwegs bist, sondern du bist mit einer Bande unterwegs. Mhm. Die haben dann ein Lager und du musst halt irgendwie Geld ins Lager bringen. Also wenn du irgendwie Geld einnimmst mit irgendwas, dann gehst du immer dann ins Lager und gibst da Geld ab und irgendjemand im Lager kann dir dann aus irgendwelchen Sachen, die du dann findest, irgendwelche Federn und Zeugs, wieder neue Sachen bauen und so weiter. Also von daher.
Ist es wieder so ein Sandbox-Game oder ist es ein Action-Adventure?
Was meinst du mit Sandbox-Game?
Na, im Endeffekt ist es ja wie GTA.
Ja.
Du kannst überall Open hingehen.
World. Ja, genau.
Und genau, Open World. Du kannst irgendwo Missionen machen und irgendwo hinreiten.
Genau. Ja.
Aber es gibt halt die ganze Zeit Story-Segmente, die an bestimmten Orten passieren.
Genau, du hast also immer deine 3-4 Punkte, wo du weißt, okay, wenn ich jetzt dahin gehe und mit dem rede, dann gibt's die nächste Mission. Ich kann aber auch hier einfach irgendwie in die Prärie reiten und irgendwie mich als Kopfgeldjäger verdingen und ich kann,
das meine ich mit Sandbox-Game.
Umherreiten und dann labert mich jemand an und dann helfe ich dem oder ich lasse es sein und mir kommt jemand entgegen, die haben gerade, habe ich gestern gemacht, da waren dann zwei Jungs, die hatten irgendwie hinten einen auf ihrem Gaul liegen, den sie irgendwie gefangen genommen haben. Habe ich mir gedacht, ach, es wäre eigentlich eine coole Idee, wenn ich den Gefangenen jetzt befreie. Vielleicht hilft mir das irgendwie. Dann bin ich die hinterher, habe die erstmal umgemacht. Dann war aber da leider ein Zeuge, der das gesehen hat. Das heißt, ich bin erst mit dem Zeugen hinterher. Dass in dem Moment natürlich das Pferd mit dem Gefangenen weggeritten ist und dieser Gefangene immer noch auf dem am Gaul liegt. Das Problem war, dann komme ich wieder zurück zu der Stelle, wo die geschossen haben. Da waren natürlich jetzt wieder andere Leute, die haben die Leichen gefunden, haben mich dann verdächtigt, die sind dann zur Polizei gegangen, da hat die Polizei mich, das war alles irgendwie doof. Ja, plötzlich hatte ich $20 Kopfgeld auf mich und dann bin ich zur Post gegangen und habe mein Kopfgeld bezahlt. Und dann war ich wieder
frei. Ach so, nee, sowas kann auch enden, indem man sich dann auf einem Haus verschanzt. Da sind dann ja immer so, ist gerade in dem mexikanischen Teil, also im ersten Mal so, ja. Kann man doch immer da hinter den, wie nennt man das, da hinter der nach oben sich verlängernden Wand auf dem Dach in Deckung gehen und dann alles über den Haufen nieten, was kommt.
Bis man keine Munition Polizisten. Mehr hat.
Ja. Das war immer sehr spaßig.
Das finden die dann auch nicht so lustig.
Also was das geht Problem in Red Dead Redemption ja noch? In GTA kommst du dann einfach nach dem dritten Stern mit Helikoptern und dann war es das mit deiner Dachnummer.
Ja, genau. Nee, Kannst du natürlich machen, aber es ist schon so, dass das Spiel sich auch sehr viel merkt.
Mhm.
Also ich habe es selber noch nicht erlebt, weil ich einfach viel zu kurz spiele. Mein Cousin, bei dem ich auch schon ein, zwei Mal zugeschaut habe, da sind dann halt Leute, die grüßen ihn, weil er sie irgendwann an irgendeiner Stelle mal verschont hat oder befreit hat. ja, das ist halt dann krass. Und auch, wenn du irgendwie dich gut verhältst, also keine Ahnung, Missionen für den Sheriff erfüllst und so weiter, dann steigt auch dein Ansehen. Dadurch ändern sich die Preise im Shop ein bisschen und so Sachen passieren dann eben auch. Und das ist halt echt.
Kannst du mal
krass, sehr intensiv.
Also das alte Red Dead Redemption war ja, sagen wir mal, sehr viel früher noch als jetzt GTA 5 zum Beispiel.
Mhm.
Aber das ist ja wahrscheinlich in einer Evolutionslinie, auch wenn es jetzt andere Spielelemente
ja.
sind.
Ja, ja.
Wie verhält sich das gegenüber GTA 5 so mit, wenn ich auf der Straße Leuten begegne? Bei GTA so die Begegnung mit den Personen, die die Story weiterbringen, ist immer sehr, sehr direkt mhm. und sehr, sehr tief. Und die ja. Begegnung mit random People auf der Straße ist so komplett hohl gewesen bei GTA.
Der sagt immer, howdy, Mister, howdy, Mister, howdy, Mister. Und er war doch so, oder? Bei GTA.
Bei GTA, ja, oder du rempelst sie an und ja, die eine pöbelt zurück, die anderen gehen in Deckung, weil sie dich für einen gefährlichen Gangster halten. Aber es gab mhm. irgendwie nur so die zwei, drei Standardreaktionen und mehr hast du nie aus denen rausbekommen.
Ja, so war das bei Red Dead Redemption 1 ja auch.
Ja, nee, hier ist das schon intensiver, also natürlich machst du da keine richtige Unterhaltung, aber weiß nicht, gestern stand da auch einer, der irgendwie so gejammert hat, du kannst die Person immer anvisieren und dann hast du ganz oft die Möglichkeit, sie entweder zu grüßen oder zu verärgern. Also wenn du irgendwie oder Stress haben willst. Ja, genau. Du hast grüßen, verärgern und zielen. Dann holst du halt die Waffe mhm. drauf und zielst sofort auf den. Und wenn du dann einen falschen Knopf loslässt, was mir halt dauernd passiert, weil ich dieses Ding nicht bedienen kann, dann hast du wieder jemanden erschossen und dann kommt wieder die Polizei und ach, dann ist der Sheriff wieder böse. Dann musst du wieder Geld bezahlen. Das ist schwierig. Der hat irgendwie gejammert, weil er sich über irgendeine Frau geredet hat. Und dann gehst du halt hin und da habe ich ihn angewählt, habe gesagt, hier grüßen. Und dann hat er ein bisschen auf den eingeredet und gesagt so, ach komm, jetzt hab dich nicht so, geh zu ihr hin, gesteh deine Liebe, es gibt, alle Menschen sind toll, weiß nicht, irgendwie sowas, so nette Motivationsfloskeln hat er dann rausgehauen. Wahrscheinlich sehe ich den später an irgendeiner Stelle nochmal. Oder dann war ich irgendwie bei so einer Baustelle, wo irgendwie der Vater und seine zwei Söhne versucht haben, ein Holzhaus, also so eine Wand, und dann ist die Wand umgekippt und dann beschimpft er seine Jungs und dann kannst du eben mit dem Vater reden und dann wird er total sauer auf dich, aber die Jungs kannst halt so ein bisschen motivieren, dass sie da, ja, komm, das ist ja nicht so schlimm, das lernst du noch und so. Das ist halt total cool, weil du eben mit allen irgendwie dann doch interagieren kannst und reden kannst.
Aber dieser Typ, der da jammernd an der Ecke steht, das war jetzt nicht irgendeine besondere Figur, die den Eindruck machte, als ob sie zu irgendeiner Mission gehört, die du vielleicht noch nicht gesehen hast, sondern das war einfach irgendwie random. Also so sind die alle, die da sind. Dass man
genau, also vielleicht steht dieser Typ immer an dieser Stelle zufällig, wenn du es erst einmal vorbeireitest.
Okay.
Also kann es schon sein, dass das irgendwie geskriptet ist, so wenn du an der Stelle vorbeikommst, steht er da. Und wenn du, weiß ich nicht, 5 Stunden später da hinten nochmal vorbeiläufst, dann steht er halt da hinten und hat sie getroffen. Und wenn du ihn beim ersten Mal motiviert hast. Und also kann durchaus sein, klar.
Aber du weißt, was ich meine, bei GTA hatte man ja so das Gefühl, eigentlich ja, nein, auf den ersten Blick erkennen zu können, ob diese ja. Person irgendein Skript dran kleben hat genau. oder ob sie einfach random person number 2460 ist.
Ja, nee. Okay. Nee, also das fühlt sich bei allen Leuten, also ich habe bei ganz vielen Leuten einfach so den Eindruck, ja, der ist halt gerade hier und dann plötzlich redet einer mit dir und dann geht die Mission los.
Ah, okay.
Ja, das ist schon echt cool. Oder du reitest halt auch durch die Stadt und dann irgendwo wird geschossen, dann hörst du nur, die schießen doch hier und dann guckst du auf deine Karte und dann, ach, da unten und dann reitest du da hin und dann bist du mitten in so einem Feuergefecht und musst erstmal ein paar Leute ummachen.
Du alter Gefahr.
Also diese Zufallsmission, die gab es natürlich bei GTA 1 ja auch schon, aber da waren die ja auch irgendwie so, es gab irgendwie drei unterschiedliche Missionen, einmal So, wenn der dich gerufen hat, dann wusstest du schon, okay, der wird mich jetzt gleich an der nächsten Ecke wieder überfallen und wenn der dich ruft, dann musst du wieder die Frau retten und so weiter. Und hier, wie gesagt, ich bin noch sehr am Anfang, ich habe noch nicht alles gesehen, ich habe noch insbesondere nicht alles mehrfach gesehen, aber im Moment habe ich noch nicht den Eindruck, dass sich da die Sachen leicht oder schnell wiederholen, auch was so andere Leute zu dir sagen. Dass manche natürlich einfach nur Howdy sagen, passt ja auch irgendwie in die Landschaft. Also, weiß nicht, wenn die Frankfurt läuft, ja, und 70 Leute grüßt, werden wahrscheinlich auch 60 sagen Howdy und 10 sagen, ich hau dir auf die Fresse oder keine Ahnung.
Ja, und in Offenbach andersrum, aber ja, stimmt schon.
Offenbach, willst du jetzt direkt überleiten?
Was?
Hm. Meine übernächste Geschichte spielt in Offenbach.
Hm. Ja, dann erzähl, los, direkt, hause raus.
Ich hatte heute
oder habt ihr noch Fragen zu Reddit?
Nö, ich muss das auch.
Ich frage mich, wann ich eine PlayStation 4 in die Hände kriege, aber das können wir ja, jetzt genau. Hier nicht erklären.
10 von 10 möchte ich geben und ja, die Pro brauchst du, glaube ich, nur, wenn du 4K wirklich hast.
Ja, habe ich ja.
Echt?
Ja, klar.
Ja, dann brauchst du
eine. Ach stimmt, du hast ja einen neuen Fernseher, ja. Dann musst du die Pro kaufen.
Unbedingt.
Gibt es im Moment als Bundle-Angebot auf Amazon, habe ich schon mal
echt?
Entdeckt. Für 450 Euro, glaube ich.
Ich bin aber mit den PS3-Spielen noch nicht durch. Mit allen PS3-Spielen.
Alle. Du bist jetzt bei K.
Genau.
Das dauert noch.
Ja.
Ja.
Dark Knight. Entschuldigung. Ja, jetzt weiter.
Ich bin gerade in Offenbach die Woche. Zu einer Fortbildung. Und zwar geht es da um Umwelt, also um Arbeiten in kontaminierten Bereichen. Also es ist eine Umwelttechnik-Fortbildung.
Mussten sowas arbeiten?
Ja, ja, klar. Also eigentlich ist das mein täglich Brot.
Ach so, kontaminieren heißt ja nur irgendwie.
Das also irgendwie, ist irgendwie verschmutzt.
Verstrahlt, aber das ist ja nicht.
Nee, verstrahlt nicht. Also darüber wurde auch geredet heute, aber nee, da geht es eher so um so Asbest und Teer und PCB und solche Belastungen. Und heute erste, also man würde ja denken, dass an dem Leute teilnehmen, die ähnlich sind wie ich, so mit so einem ähnlichen Hintergrund, also vielleicht eine geowissenschaftliche Ausbildung oder Studium, und eben irgendwie, ja, der Chemie nicht ganz fern und auch, also, und der Wissenschaft. Mhm. Aber erste Kaffeepause heute. Wir stehen zu fünft an einem Stehtisch und zwei junge, ich glaube, es waren Schweizer, unterhalten sich irgendwie über, ich glaube, es war irgendwie ihr Job oder wie der tiefe Rheinwasserstand ihr Job beeinträchtigt oder ihr Geschäft irgendwie beeinträchtigt. Ich habe nicht so genau hingehört. Und
in der Schweiz?
Ja, ist ja auch der Rhein, gell? Da ging es irgendwie um Basel und so. Und dann meinte der eine so, es war aber so floskelhaft, so, naja, ist halt, ja, Klimawandel, ja, müssen wir halt mit leben, gell? Und dann schaltete sich einer, der zwischen uns stand.
Wo das hingeht.
Ja, genau. Und sagte so völlig unverständlich, ja, Klimawandel, so ein Quatsch. Früher haben wir das Wetter genannt. Und soweit war ich ja noch mit dabei. Ja, ich gesagt, ja, okay, ja, das waren Wetterereignisse dieses Jahr, das stimmt schon, das muss man nicht zwingend jetzt Klimawandel nennen. Aber dann hat er aufgedreht, ja. Und dann hat er halt... Genau, ihr wisst, wohin das führt, ja, also das mit dem Klimawandel ist ja alles Quatsch, das ist ja nur von den Mainstream-Medien, ja, Stichwort Mainstream-Medien, aha, ach, hey. Was wird das wohl für ein Typ sein, gell, das ist ja das Tolle, die verwenden ja immer so Floskeln, wo man immer sofort weiß, alles klar, Dankeschön, ich weiß genug, und dann ging das halt weiter, gell, also es war nicht ganz so krass wie bei meinem Nachbar damals in Damm, oder in Aschaffenburg,
Chemtrail-Nachbar.
Genau, Chemtrail und Reichsbürger und der eben alles da, der sich von einem ins andere geschossen hat. Aber der heute war auch schon so. Dann hat er eben zu uns so die Frage gestellt, ja, Klimawandel, ja, genau, die Jungs haben dann gemeint, ja, das ist ja erwiesen, ja? Quatsch, erwiesen, ja, es gibt Studien, die das genaue Gegenteil sagen. Dann haben die gemeint, ja, gibt es vielleicht 3 und es gibt 1000, die halt sagen, dass es dass es halt vom Menschen verursacht wird, gell? Und dann habe ich gesagt, das ist totaler Quatsch, dass der Mensch das jetzt ausbaden soll und der Mensch soll da jetzt die Temperatur verändern vom Planeten, das ist doch überhaupt nicht seine Aufgabe. Und ja, das ist so in der Form, das war sehr lustig. Und zu dem Zeitpunkt stand ich nur belustigt daneben und dann hat er ihm so in die Runde gefragt, ja, wie ist das denn überhaupt mit der Erderwärmung? Ja, haben wir ein Kraftwerk in der Erde oder was? Dann habe ich gesagt, naja, also ist halt Sonnenstrahlung, die auf die Erde fällt und dann nicht wieder ordentlich zurückgestrahlt wird, weil wir halt Treibhausgase in der Atmosphäre haben, die halt die langwellige Strahlung nicht mehr durchlassen. Ja, das sagen, ja, das ist jetzt wieder so Mainstream-Medien, ja, das ist ja kein Glaskasten außenrum, ja, das ist ja keine Glasplatte oben drüben. Ey, was machst du in dieser Weiterbildung? Du hast keinen Dunst. Und es wird halt dann immer, wir haben ihn dann ausgelacht, gell? Und haben den Kopf geschüttelt und haben so abfällig bemerkt, so, oh, Herrgü, das war so, ja, alles klar. Und haben dann aber, sind schon in gewisser Weise sachlich geblieben, haben versucht, was natürlich total falsch ist, aber wir haben versucht, dagegen zu argumentieren, zum Teil, solange es Spaß gemacht hat. Es hat nicht sehr lange Spaß gemacht, weil der Typ halt total verbohrt war. Es ging dann halt auch direkt weiter mit, das war so praktisch so sein schlagendes Argument, wir wollten dann gerade reingehen wieder, weil es weitergehen sollte. Und dann so, ja, wir kommen doch gerade erst aus einer Eiszeit, ja? Das ignorieren die Leute immer. Das ist, die Eiszeit ist ja gerade erst zu Ende. Und das wird halt jetzt wärmer. Ist doch gut, dass jetzt mal wärmer ist. Ich so, naja, gerade zu Ende sind halt 12.000 Jahre, ja? Ja, von wegen 12.000 Jahre. Die letzte Eiszeit war im Mittelalter, die kleine Eiszeit. Dann habe ich ihn ausgelacht und habe gesagt, die heißt aber nur kleine Eiszeit. Das war keine Eiszeit.
Ach, hey je.
Da war es irgendwie so ein halbes Grad kälter oder so. Ich weiß nicht genau, nagelt mich nicht drauf fest, ja, aber es war halt keine Eiszeit. Also es hat Quatsch einfach. Es hat einfach keinen Dunst.
Die berühmten Endmoränenaufschüttungen von 1385.
Ja, genau. Es war so gut. Also,
aber ja, das ist doch jetzt nicht eine Fortbildung, die irgendwie freiwillig bei der VHS für 75 Euro im Monat ist.
Genau.
Sondern
genau,
das ist eine richtig.
Für Fachpersonal.
Fundierte Fachpersonal, die kostet wahrscheinlich irgendwie richtig Geld, deine Firma. Ja, deine Firma
kostet auch einen vierstelligen Betrag, klar.
Ja. Also das kann doch nicht sein.
Dann, am Ende des Tages, habe ich eine Frage in die Runde gestellt, ob wir morgen eine halbe Stunde früher oder später anfangen können, damit es für mich mit dem Zug besser passt. Ich habe natürlich gefragt, ob noch irgendjemand anderes mit dem Zug kommt. Das war nicht so, dass alle anderen übernachten. Ich bin der Einzige, der mit dem Zug kommt. Und dann haben alle so, das können wir machen. Und dann hat der Dozent auch gesagt, ja, ihm wäre eine halbe Stunde früher auch lieber. Also dann hat der Dozent so in die Runde, also eine halbe Stunde früher oder eine halbe Stunde später? Wie wollen wir es machen? Und dann hat dieser Typ, dieser Klimaleugner, hat ihm gesagt, also, ich fände es am besten, wenn wir es einfach bei 8 Uhr lassen. Nee, bei 9 Uhr lassen. Wo ich dann kurz überlegt habe, soll ich da jetzt einsteigen und ihn fragen, ob er auch Sachargumente hat oder ob es nur darum geht, dass ich ihn heute Morgen ausgelacht habe aufgrund seiner Verschwörungstheorien. Aber es war überhaupt nicht nötig, weil alle anderen ihn völlig ignoriert haben. Die anderen so gesagt haben, ja, dann machen wir doch 8:30. So, okay. Völlig ignoriert das, was er gesagt hat.
Okay, der ist gar nicht da.
Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, die nächsten Tage.
Wie viele Tage ist das?
4 Tage.
Ach du Scheiße.
Ja, die gefallen sich ja, diese ganzen Leute aus diesem Spektrum gefallen sich ja immer in ihrer Opferrolle. Da kann sich jetzt natürlich wieder drin ahlen, dass ihr ihn übergangen habt.
Dass das Establishment, die Mainstream-Medien und die ganzen Lügen-Arschlöcher niedergemacht haben.
Die Sheeples haben ihn ignoriert.
Genau, die Sheeples, ja.
Kannst du nicht irgendwie trollen mit irgendwelchen Sachen morgen?
Ja, ich werde natürlich, wenn es die Gelegenheit bietet, werde ich den betrollen morgen. Ja, klar.
Ich freue mich jetzt schon. Kannst du bitte nächste Woche wieder ins Sneakpot kommen und den Rest erzählen?
Ja, mal gucken, ob das was passiert. Das Spaß.
Ja, weiß nicht. Also,
ich frage ihn morgen einfach unvermittelt mal, wie er zu Chemtrails steht.
Ja. Oder du schaust
irgendwann
in der Raucherpause in den Himmel und äußerst dich einfach über irgendwas, was du da oben siehst.
Genau. Das ist ja das Tolle, das habe ich ja gemerkt bei dem in Damm. Das ist eben wirklich dieses, glaubst du an einen Scheiß, glaubst du halt auch an jeden anderen Scheiß, gell? Also das ist ja häufig so, dass die verstricken sich dann in diesen Verschwörungstheorien und da ist eben nicht nur eine, da kommen dann noch mehr.
Komm, flache Erde, komm.
Genau. Flache Erde oder hohle Erde?
Hm. Beides, 50. Beides.
Flache, hohle Erde, Mann. Oh, gut.
Flache, hohle Erde. Kannst du dir nicht auch was ausdenken? Also irgendwie über die Asbestverseuchung von dem ehemaligen Atomkraftwerk, was in, weiß ich nicht, Würzburg Süd steht oder so?
Oder hier.
Nee, das haben die ja verschwiegen, das haben die ja vertuscht, da wissen wir nichts.
Ja, genau.
Sowas. Was war das?
Also dass du dir einfach was komplett Neues ausdenkst.
Nee, aber dass ich von der Gegenseite bin, das habe ich schon durchblicken lassen. Ich habe ihn zu offen ausgelacht.
Ja. Ich denke mir bei so Leuten dann immer auch noch den Überquatsch aus.
Erfinden ja, mehr. Die änderst du halt nicht.
Diese
ist ja zu meiner eigenen Belustigung.
Rauchmelder mit Kameras drin hat sich doch
der BR mal
ausgedacht und hat es dann hinterher nicht mehr eingefangen gekriegt.
Genau.
Ja,
auch gut.
Ja, weil deine Rauchmelder, die filmen dich, das wusstest du hoffentlich, ja?
Also, wir haben jetzt gerade wieder einen neuen Rauchmelder eingebaut, weil die nämlich ausgezogen sind, den Rauchmelder mitgenommen und die Halterung dagelassen haben.
Ja, das ist nämlich nur, da kommt dann nämlich nur der Typ, um die Batterien zu wechseln, damit die Überwachungstechnik weiterläuft.
Genau, die Batterie ist nur für die Überwachungstechnik.
So sieht es nämlich aus. Ja.
Das ist extrem viral gegangen damals, gell? Innerhalb von Stunden im Endeffekt hat sich das entwickelt.
Oh Gott. Manche Leute denken auch nicht nach. Ich finde immer traurig, wenn man so Sachen dann in irgendwie der Freundes- oder Familiengruppe so Warnungen, Hoaxes zu
schicken. Ja, furchtbar, ganz schrecklich. Oh, Leute. Weiß man nicht, was man machen soll, ja.
Ja, genau.
Oh ja, das hatte ich
auch. Die ersten zwei Male reagiert man freundlich und sagt so, hier übrigens, geh mal auf die Seite, da kannst du so Sachen feststellen, wenn das Quatsch ist, da steht da immer ganz gut und guck das mal an, erstmal. Und beim dritten Mal denkst du dir so, ja, warum reden wir eigentlich?
Ja, das hatte ich einmal bei, wo es mein Fach sogar betrifft, das Thema, da war gerade irgendwie Erdbeben und Tsunamis und sowas. Vielleicht war gerade Japan, also Fukushima, ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, das ist ja, dass der Mensch ja da ja selber dran schuld ist, weil das liegt ja daran, dass wir so viel Öl fördern und deswegen die Kontinentalränder nicht mehr ordentlich geschmiert sind. Deswegen gibt es halt Erdbeben.
Boah,
ist geil, gell? Ist geil. Da bist du als Geowissenschaftler, da ist mir alles aus dem Sack gefallen, da wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe da gleich nur gesagt, nein, das ist totaler Schwachsinn. Das ist totaler Quatsch.
Das wäre eigentlich aber auch was du mit deinem neuen Freund nochmal besprechen könntest, wie man dagegen vorgehen könnte.
Wie entsteht denn so ein Quatsch? Also es ist ja unglaublich, oder?
Das sind wahrscheinlich Leute wie wir, die so Semi-Ahnung haben, ordentlich einen Hängen haben und sich dazu Sachen ausdenken und einen Artikel schreiben und dann ist es da.
Irgendjemand muss es sich einfallen lassen. Also es war es ja...
Ja, wenn das irgendwie so semi-wissenschaftlich fundiert ist, dann sind es ja auch Leute, die sich damit auskennen und die den Quatsch verstehen.
Ja, klar.
Ja.
Ja.
Ja, und also im medizinischen Bereich wollen wir ja gar nicht erst gehen, gell? Da wird es ja ganz anders. Aber das brauchen wir jetzt nicht anschneiden.
Ja, und die Leute lesen das ja auch teilweise nicht. Du hast da, also wir hatten es jetzt gerade, kürzlich hatte meine Freundin auf Facebook nochmal so einen Aufreger, weil dann Klassentreffen bevorsteht und alte Schulkameraden aus der Zeit, die da potenziell quasi anzutreffen wären, posten halt auf Facebook Dinge, wo du dir ein ums andere Mal vor den Kopf klatschen kannst. Und teilweise ist dann so, du klickst den Link an, den die Person X gerade selber geteilt hat mit irgendeinem Kommentar dabei, hier, da sieht man es wieder oder sowas, ja. Da ist dann irgendwas Ausländerfeindliches halt dahinter. Dann klickst du den Artikel an und liest den Artikel und stellst fest, dass der Artikel die These, die in der Überschrift und in dem Anreißerbild quasi so in den Raum geworfen wird, dann im dritten Absatz selber wieder relativiert und feststellt, dass es da keine Beweise gibt oder dass es doch ein bisschen anders gewesen ist. Und es war nur so ein Clickbait-Überschrift. Und du merkst halt, die Person, die das geshared hat, hat den Artikel nicht mal gelesen, den sie da gepostet hat. Also das ist wirklich so, dass du dann schreibst du zurück, Artikel selber gelesen vielleicht so und dann, hä, was, wieso? Und dann zitierst du nochmal so einen Ausschnitt aus dem dritten Dings und dann ja, naja, so und dann.
Vielleicht meint er es ja gar nicht so rechts. Vielleicht meint er damit, da sieht man es ja wieder. Auf den ersten Blick sind die Ausländer an allem schuld, aber in Wirklichkeit sind sie es gar nicht.
Nee, vielleicht guckt man sich die restlichen 300 Posts auf dem Profil an und dann weiß man sehr genau, was da gemeint ist.
Oje.
Ja. War eine Sie, war kein Er in dem Fall.
Ja, egal.
Da kriegst du.
Es hilft ja nichts, mit so Leuten zu diskutieren. Das ist ja für den Arsch. Also.
Ja. Naja, man muss sie betrollen. Es ist die Frage, wie weit draußen sind sie schon? Am Anfang lohnt es sicherlich schon noch. Wenn sie dann mal far out sind, dann ist vorbei, ja.
Ja, ich habe ja da, also ich habe da einen Arbeitskollegen, der so, der eigentlich auch far out ist. Und wir hatten letztes Jahr einen Praktikanten aus Syrien, der super war. Der hat in Syrien Geologie studiert gehabt und war super motiviert und intelligent. Und also der hat richtig Biss gehabt. Das war richtig super, mit dem zu arbeiten. Und selbst unser AfD-Wähler war eben mit ihm bohren und fand den auch super. Ja, also innerhalb kürzester Zeit ist er zum Fan geworden von dem. Und die waren dann dicke Freunde beim Bohren. Der wollte immer mit dem Syrer fahren. Und da dachte ich, ah, cool, er hat was gelernt. Ja, der Syrer war dann wieder weg. Und er ist immer noch ein Nazi. Wo ich mir denke, so, das gibt's doch gar nicht. Also, du musst doch was gelernt haben. Ja, nee, hat er nicht.
Wenn der Transfer nicht funktioniert.
Genau, das sind diese Leute, die in der Schule schon immer gesagt haben, bei Transferaufgaben, dass das alles unmöglich schwer ist. Ja, genau. Man saß davor.
Auswendig lernen, das kann ich gut.
Ja. Man saß daneben und dachte sich, hä, was, wo ist denn bei dir das Kabellose?
Ja, genau.
Ach ja.
Ja, gut, das kriegen wir jetzt nicht mehr gelöst, wir müssen jetzt Rasenmähen.
Richtig, Rasenmähen.
Ja, ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass wir jetzt Besitzer einer Doppelhaushälfte sind und da gehören natürlich, letzte Woche habe ich Armaturen fürs Waschbecken installiert. Und
eine Doppelhaushälfte? Also ich habe euer Haus noch nicht gesehen, aber meine Vorstellung von diesem Haus ist die beschreibt nicht eine Doppelhaushälfte, oder? Bei Doppelhaushälfte denkt man auch so an Häuser, die ich da draußen sehe, wenn ich hier rausgucke. Sowas ist das doch nicht. Ist doch ein Altbau, oder?
Eine Doppelhaushälfte von 1932.
Ah, genau.
Okay. Also wenn ich Doppelhaushälfte höre, ja, dann multipliziere ich das aus und da kommt Haus raus.
Ja.
Sehr gut.
Ja, ist.
Also
ist
ich, ein finde, Haus. Ist, ich finde,
es mit einem Nachbarn, besser, der direkt dran gebaut hat.
Wenn du sagst, es ist ein Altbau.
Es ist halt kein Altbau, weil wir vorher in einem Altbau gewohnt haben und der hat 4,90 Meter Decken gehabt und jetzt haben wir halt.
Ja, ist eine andere Zeit. Ja, stimmt, ihr kommt aus dem klassischen Altbau, da hast du recht. Na gut, also habt ein Rasenmäher.
Ja, wir haben ja eine Rasenfläche, die ungefähr 80 Quadratmeter ist oder vielleicht 100, aber eher 70. Und die
drohte.
Ja. Ja, gut, aber du hast auf mehr Fläche. Ja, aber du hast halt noch Pflanzen drumherum. Ich habe halt. Drumherum ist halt Stein. Das ist halt nicht mehr viel. Jedenfalls habe ich mir, da der Rasen dann langsam drohte hoch zu werden, habe ich mir gedacht, ach Mensch, kaufst du dir noch schnell einen Rasenmäher und mähst noch einmal vorm Winter drüber und dann haben wir diesen Spindelmäher. Das sind diese, die man schieben kann, die das Gras so schön gerade abschneiden. Ich werde da, denke ich, jetzt auch ein Putting Green einsäen, weil.
Ach so, ganz ohne Motor oder was?
Ja, genau.
So was hatte mein Vater früher und hat gedacht, er könnte unser Grundstück, was 1200 Quadratmeter hat, könnte er mit dem Ding mähen. Und das hat er auch eine Zeit lang gemacht und dann ist er irgendwann bei einem Mähen nicht ganz durchgekommen und dann hat das eine Woche gestanden und wurde dann zu hoch und dann ging es gar nicht mehr zu mähen. Es wurde immer schlimmer, es eskaliert fürchterlich.
Du musst halt mit dem Ding eigentlich ein, zweimal die Woche mähen und wenn du so einen englischen Rasen haben willst, eigentlich alle zwei Tage. Also im Sommer mit entsprechend Bewässerung und Schnickschnack. Ich möte einfach nur, dass das Gras nicht zu hoch wird und aber weil, also wenn ich so ein Elektro oder so ein hier, wie heißt dieses, Benzinmäher da anwerfe, dann ist halt fertig gemäht, wenn der losgelaufen ist.
Ja,
deswegen, das ist genau die Größe, so 10 Minuten rumschieben und im Dezember kann man auch nochmal Rasen mähen. Ich weiß, tut dem Rasen nicht so besonders gut, aber wenn ich im Sommer mit der Sense oder im Frühjahr mit der Sense dann da durch muss, ach, das habe ich auch keine Lust. Und wir waren im Baumarkt und haben diesen Spindelmäher gekauft. Dafür sind wir extra nach Gießen gefahren, glaube ich. Weil wir in Wetzlar auch noch was anderes gekauft haben. Wir sind in Gießen zum Baumarkt gefahren, weil die den da hatten. Und er war sogar günstiger, als wir ihn online überall wo gefunden haben. Dann haben wir ihn da gekauft und dann haben wir irgendwie noch Rabatt gekriegt, weil eigentlich bei dem Angebot, was wir online gefunden haben, wäre noch ein eine Rasenschere dabei gewesen. Die konnten sie uns jetzt nicht dazugeben, weil die nicht beim Angebot. Dafür haben sie uns 10 Euro Rabatt gegeben. Die Rasenschere hat halt 9,99 Euro gekostet. Aber gut, was soll's.
Ja, die braucht man auch, weil du kannst für diesen Spindelmäher kommst du nicht an den, also nee, am Rand ist das also scheiße, weil du ja immer Schwung haben musst. Und dann musst du das so präzise mit dem abstoppen, dass du nicht dahinter noch irgendwie, weiß ich nicht, in die Rabatten reinfährst und da Dinge zerhäckselst.
Da ist ja zum Glück überall Mauern. Und das.
Ach so, ja, ich habe da Blumenrabatten drumrum und da ist es immer sehr ein Kampf, weil ich habe auch ein Spindelmäher.
Ja, ich möchte diese Steine am Rand wegmachen, weil die nerven mich total. Das sind halt noch so Dekosteine, das werde ich wahrscheinlich noch.
Ja, entweder machst du die Steine weg oder die Steine machen deinen Spindelmäher weg, also eins von beiden passiert.
Ja, die Steine sind hoch genug, der Federspindelmäher einfach gegen bleibt stehen.
Also ich werde in Kürze bei dir vorbeikommen und mir das angucken.
Ja, das mach das mal. Mach das mal.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, ist ein kleines Häuschen. Also ein Doppelhaushälftenhäuschen. Doppelhäuschenhälfte.
Doppelhaushälfte. Dann sehe ich diese neu gebauten Fertighäuser, die hier draußen stehen.
Ja, ist es nicht. Es ist halt ein Doppelhaushälfte von 1932. Ja, jedenfalls, etwas als wir in dem Baumarkt waren, habe ich noch gemeint, ach komm, lass uns noch eine Schneeschaufel mitnehmen. So. Ach Quatsch, Schneeschaufel. Es schneit frühestens irgendwie bestimmt erst im Januar oder im Februar. Wir fahren noch so oft in den Baumarkt, wir brauchen keine Schneeschaufel. Ja, stimmt, hast eigentlich recht. Komm, ach, Schneeschaufel braucht kein Mensch. Ich wache Sonntagmorgen auf, guck raus, alles weiß. Da stehe ich dann mit meinem Rasenmäher, da kriege ich keinen Schnee mit weg.
Da stehe ich mit meinem Schwanz in der Hand und bin der Angeschissene.
Ja, genau, so ähnlich fühlte ich mich. Ja, dann habe ich halt den Besen, den wir extra gekauft haben, um den Hof zu fegen, habe ich dann zum Rasen.
Ja, das, wenn noch niemand drüber gelaufen ist, ist das auch viel besser. Also.
Na. Ja. Habe ich
hier einen. Ja?
Wir haben nämlich so einen Reisigbesen, also mit so, nicht mit diesen Plastikborsten, sondern mit so. Und das ist echt irgendwie sehr schön zu fegen. Also ich habe mit großem Vergnügen unseren Hof gefegt. Zweimal schon.
Ich sehe schon, du gehst da voll drin auf. Das ist super.
Ja, das macht mir großen Spaß. Jetzt muss ich halt irgendwann mal zu Hause sein, wenn kein Auto im Hof steht, damit ich auch die andere Seite fegen kann, wo sonst immer mein Auto
liegt bei euch noch der Schnee?
Nein, nicht der Schnee, nee, sondern der Müll, der sich im Hof so angesammelt hat. Den habe ich schon zweimal gefegt. Ah. Nee, wach, bei uns lag. Ich habe, also unseren Hof fege ich doch nicht für den Schnee weg.
Nee, ich habe nämlich am Sonntag, als der Schnee lag, war der Lucius ganz begeistert. Ja, Papa, wir müssen Schnee schippen gehen. Der Nachbar schippt schon. Und er hat gesagt, ja, wir frühstücken erstmal. Und dann haben wir gefrühstückt. Und dann sind wir rausgegangen und dann war der Schnee schon weg. auf dem Gehsteig, nur noch auf den Fugen so ein bisschen. Also es hat nicht gelohnt. Naja gut, dann wollte er hinten in den Garten gehen. Dann hat er im Hof hinten ein bisschen Schnee rumgeschippt. Aber im Schatten lag da noch ein bisschen was. Naja.
Ja, wir waren morgens zum Frühstücken eingeladen. Das heißt, ich musste davor noch den Schnee schaufeln.
Ja, ich finde, das sind so die Momente, wo man merkt, dass man nicht mehr Mieter ist. Wo du merkst so, okay, ich gehe jetzt morgens raus am Wochenende, vor allem so morgens um, was weiß ich, 7:30 und kehr erstmal die Gasse, damit da kein Schnee liegt. Das ist ultimativ spießig. Aber da merkst du richtig so, das ist Eigenheim. Okay, so fühlt sich das also an.
Ja, das ist so die eine Sache, die kommt. Aber auch, also ich merke bei mir, dass ich einfach mich um viele Sachen viel intensiver kümmere. Wenn irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Steckdose hat nicht funktioniert oder die Lichtschalter, die dann mit dem Blindschalter, also das war so ein Doppellichtschalter und einer war halt blind und es war halt total nervig so. Ja, beim Mietshaus wäre es halt so, ja, mein Gott, ja, ist mir egal. Und hier bin ich halt direkt hin, neuen Lichtschalter gekauft und dann hast halt jetzt einen Lichtschalter. Weil die blinde Seite brauche ich nicht.
Wir haben seit dieser Woche neue Lichtschalter, die sind so schön.
Komplett? Alles neu, oder was?
Nee, nicht alles, aber wir nennen das mal Erdgeschoss, also das Geschoss, wenn man reinkommt.
Mhm. Wo die Bar ist. Das Bargeschoss.
Genau, wo die Bar ist. Da sind jetzt Lichtschalter. Vorher waren ja so hässliche, braune 70er-Jahre Lichtschalter. Echt übel hässlich. Zum Teil mit so Dimmern, die nicht mehr funktioniert haben. Mhm. Zum Teil mit so Kippschaltern, wo man dreimal draufdrücken muss, dass irgendwas passiert. Furchtbar. Also ein wirklich grauenhaft. Und jetzt sind so richtig geile Schalter.
Jira oder Buschjäger?
Eher Buschjäger, aber ich bin mir nicht sicher. Aber schon wertig. Und zwar sind sie zweifarbig, wie auch unsere Wand. Wir haben ja keine Tapeten, sondern wir haben ja Sichtmauerwerk, also einen weißen oder gebrochen weißen Kalksandstein und dazwischen dunkelgraue Fugen. Und daran haben wir es eben auch angelehnt. Der Lichtschalter hat einen Rand aus Aluminium, also aus einem grauen Aluminium. Und der Lichtschalter selbst ist aus so einem gebrochenen Weiß oder in so einem gebrochenen Weiß. Und sieht sehr cool aus, sehr wertig. Ja, bin ich sehr, sehr glücklich mit.
Ja, aber es sind normale Lichtschalter alles. Jetzt nicht
ja, genau,
Smartphone, genau, jetzt, irgendwas.
Nee, im Gegenteil. Wir haben es normaler gemacht. Wir haben alle Dimmer haben wir rausgehauen und einfach nur ganz normale Lichtschalter. Einfach an, aus. Und oben im Schlafzimmer haben wir auch sowas, was du geschildert hast. Da haben wir nämlich drei Lichtschalter und nur einer geht. So einen einzelnen und drunter so einen doppelten. Und einer von den doppelten ist der funktioniert. Da werde ich immer wahnsinnig. Das habe ich nach einem Jahr jetzt immer noch nicht geschafft. Zielsicher. Ich mache immer alle drei.
Da kannst du doch einfach den einzelnen von oben unten in den Doppel einbauen.
Ja,
und die beiden, und oben machst du einfach blind oder machst Gaffertape drüber.
Ja, irgendwas muss da geändert werden. Das ist auf jeden Fall nicht gut so.
Ja. Seit ein paar Jahren amüsiere ich mich immer darüber, dass meine Mutter es nie hinkriegt, wenn sie bei uns zu Besuch ist, die zwei Lichtschalter neben der Badtür, der eine davon ist fürs Bad und der andere ist für den Flur, auseinanderzuhalten, welcher für was ist. Und sie drückt immer das Falsche zuerst. Und jetzt am Wochenende ist mir zum ersten Mal aufgefallen, warum das so ist. Da war ich nämlich bei ihr und bei ihr ist das genauso. Da gibt es auch einen Doppellichtschalter am Bad. Der eine davon ist fürs Bad, der andere ist für den Flur. Und bei ihr sind sie andersrum.
Schön.
Und deshalb drückt sie bei uns falsch und ich bei ihr falsch. Und
Was ich jetzt erst gelernt habe, das wusste ich vorher nicht, ist, dass Lichtschalter, dass es da eine Norm gibt, wie die eingebaut werden. Also, dass es nicht Zufall ist, wie rum die geklappt sind. Ja. Dass man praktisch im Lichtschalter ansehen kann, ob das Licht an oder aus ist.
Ja. Aber die sind bestimmt in den meisten Wohnungen alle falsch rum, oder? Ich glaube, ich habe hier alleine...
Nee. Also, wenn die einen Elektriker eingebaut hat, nicht. Also, außer du hast so... gibt ja auch so Lichter, die von zwei verschiedenen Seiten des Raums geschaltet werden können.
Das ist natürlich dann, ja, das ist klar.
Genau, dann geht das natürlich nicht. Aber sonst ist es immer so, dass wenn die wie so ein Kleid sind, also so nicht überhängt, dann ist es aus. Und wenn sie überhängt sind, dann ist es an.
Ja, dann ist der hier in dem Raum, in dem ich gerade sitze, falsch rum.
Sehr gut.
Ich habe den nicht ausgebaut, den habe ich noch nicht angefasst.
Was, wenn ich oben drauf drücke?
Dann ist es aus.
Ja, hier ist dunkel. Sehr gut.
Genau.
Ah, der Lichtschalter ist immerhin richtig montiert hier mal.
Super. Mal.
Sehr schön. Ja, bei uns im Bad zum Beispiel ist es so, dass auch ein Lichtschalter außen, aber der ist für den Keller. Also, gehst ins Bad rein, haust auf den Lichtschalter, machst einfach das Kellerlicht an.
Und wie weit ist der Keller entfernt von dem Bad?
Die Kellertreppe geht direkt darunter.
Ah, okay.
Also hier ist das erste Bad im
Erdgeschoss. Das Bad ist im ersten Stock und auf der anderen Seite der Wohnung.
Ist alles nicht so groß hier.
Ich bin so gespannt auf euer Haus.
Ja, komm vorbei.
Ja, es wird bestimmt bald einen Anlass geben, nehme ich an.
Denke ich auch, ja. Ja, das sind so die neuesten Hausgeschichten. Werkstatt ist immer leider noch nicht eingeräumt. Habe ich letzte Woche erzählt, wie ich die Billis gekürzt habe alle?
Nee.
Das Umzugsunternehmen hat die weißen Billis, die meine alte Bar waren, die sollten jetzt in den Keller wandern. Und die haben die alle schön in den Keller getragen und haben dann gemeint, wir können die hier nicht aufstellen, die Decke ist zu niedrig. Und dann ist halt wirklich so 4 Zentimeter oder 5 Zentimeter zu niedrig. Und wenn du da noch die einen Rohre und so, sind sogar 6 Zentimeter zu niedrig.
Na, scheiße. Ja.
Und dann bin ich hingegangen und habe die Billis alle unten mit der Kreissäge gekürzt. Und dann habe ich mir auch das war irgendwie schön so spießig. Du trägst deine Regale in den Hof, stellst sie in den Hof, holst deine Säge, stellst sie richtig ein. So, alles klar, das muss die Höhe sein. sägst sie alle durch, trägst alle in den Keller, stellst sie auf, so, ach ja, jetzt geht's.
Hast du einfach den Fuß weggemacht oder hast du oben was weggenommen?
Fuß, oh, okay. die Billis haben unten so 6 cm ja, Fuß.
Aber und genau den hätte ich dran gelassen. Ich hätte sie oben gekürzt. Hast du da.
Ist aber viel schwieriger. Da musst du oben die Löcher reinbohren, damit es wieder oben das Ding dran kriegst und so. Viel schwieriger.
Ja, aber wird es nicht instabil, wenn du die Füße wegsägst?
Nö.
Nö. Okay.
Das ist ja einfach nur eine Verlängerung von dem Seitenbrett.
Ja, gut, aber schon nochmal durch dieses Bodenbrett und die Stabilisierung. Oder hast du das Bodenbrett da gelassen?
Nee, das Bodenbrett bleibt.
Ah, okay.
Unter dem Bodenbrett geht das Seitenbrett noch so.
Ja, ich weiß, also, weiter. Das reichte, das Stück da.
Ja, genau.
Okay, dann will ich es ein. Ja, okay. Ja, alles klar.
Ja. Nee, sonst hätte ich. Also, wenn ich noch mehr hätte kürzen müssen, hätte ich es, glaube ich, gar nicht gemacht. Dann hätte ich.
Hättest du es liegend betrieben? Liegend übereinander.
Auch schön, ja. Du musst halt dann lange Querbretter reinlegen.
Alles geht sicher irgendwie.
Ja, geht bestimmt, klar. Ja, aber das ist schön. Jetzt war ich heute erster Tag wieder arbeiten. Es gibt noch so viel hier zu tun. Ich habe überhaupt gar keine Zeit, arbeiten zu gehen.
Ja, das bleibt so.
Ja, das hat ein Kollege von mir auch gemeint. So, oh, du hast ein neues Hobby. Ja, merke ich jetzt
auch gerade. Nee, das bleibt so. Ja. Wir überlegen gerade, was für eine Heizung wir uns kaufen. Also überlegen wir schon lange. Und es ändert sich dauernd. Also es unsere Präferenzen. Wir hatten ja lange gedacht, wir machen vielleicht so eine Tiefenwärmebohrung, weil eben halt ein bisschen unabhängiger von Ölpreisen und ein bisschen nachhaltiger und ja. Mhm. Aber wir sind jetzt wieder völlig, ja.
Echt? Ach. Ich war mir eigentlich sicher, dass ihr das schon hättet.
Nee, wir hatten das Geld noch nicht. Weil das kostet ja so um die 30.000. Das hatten wir einfach momentan nicht. Genau. Mhm. Jetzt haben wir da noch ein bisschen recherchiert. Wir haben uns überlegt, vielleicht doch so eine Luftwärmepumpe. Das Problem bei der Luftwärmepumpe ist, dass...
Warte. Was ist denn eine Luftwärmepumpe?
Naja, du kriegst ja die... also du nutzt praktisch den Gradienten, also den Temperaturunterschied. Mhm. Und dann kannst du eben entweder nutzen zwischen der Erdkruste, die ja wärmer wird, je tiefer du in den Boden reingehst, gell? Oder du nutzt halt den Unterschied zwischen draußen Umgebungsluft und hier drin.
Ah, okay.
Ja? Und das Problem ist, dass du, je kälter es wird draußen, desto mehr Energie, also Strom musst du reinstecken, um da noch eine vernünftige Heizleistung zu kriegen. Also die muss dann einfach ackern wie blöd. Und zwar eben genau zu der Zeit, wo du es brauchst. Also wo es halt kalt ist draußen, wo du ja Heizleistung brauchst, brauchst du halt wahnsinnig viel Strom. Und das ist auch genau die Zeit, wo es ja in der Regel so diesig ist und du keinen Strom vom Dach produzierst. Weil wir produzieren ja Strom, aber halt nicht im Winter irgendwie, gell? Ja, das ist halt so ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz und da beißt sich die Katze bei der tiefen Wärme auch ein bisschen in den Schwanz. Also da ist es nicht ganz so schlimm, weil die nicht so anfällig ist, weil es wird halt nicht so kalt im Boden. Also der Gradient ist immer besser, aber du brauchst halt per se mehr Strom. Also du brauchst halt irgendwie anderthalb mal so viel Strom wie bei der Luftwärmepumpe. Nagel mich darauf nicht fest. Also brauchst du auf jeden Fall viel Strom. Und wenn du es brauchst, also wenn du die Wärmeleistung brauchst, dann ist es auch wieder dunkel. Ne? Also es ist halt schlecht zu kombinieren mit der Photovoltaik. Deswegen sind wir da jetzt so ein bisschen von weggekommen. Jetzt haben wir überlegt, ob wir vielleicht doch eine Holz-Pelletheizung. Haben meine Eltern sind ziemlich zufrieden. Auch der Preis ist wohl ziemlich stabil. Jetzt haben wir einen Heizungsbauer gefragt, der hat gesagt, nee, das würde gar nicht funktionieren, wenn alle Holzpelletheizungen hätten, so viel Holz wäre ja gar nicht da, wo ich mir denke, ja, aber das ist ja auch nicht die Diskussion, es haben ja nicht alle, ja, also spielt doch keine Rolle.
Jetzt morgen, wenn morgen alle Autos sofort Elektroautos werden, haben wir ein Problem. Ja, hilft aber nicht.
Genau, also. Ist genau der Punkt. Und jetzt überlegen wir, eine Hybridheizung. Und zwar aus Luftwärmepumpe und Gasheizung. Und das kostet vom Anschaffungspreis unwesentlich mehr als die Luftwärmepumpe. Ich glaube sogar fast nicht mehr. Und die schaltet dann praktisch zu den Zeiten, wo sie so wahnsinnig viel Strom bräuchte, also wo es halt sehr kalt ist, schalte die auf Gas um. Also die weiß halt intelligent, wann es sinnvoller ist, mit Gas zu heizen. Und du hast halt nicht dauernd, genau, du hast nicht dauernd diese Gas, bist nicht dauernd dem Gaspreis ausgeliefert, weil die meiste Zeit des Jahres du halt dein Warmwasser und weiß der Teufel was eben selbst mit der Wärmepumpe gespeist durch deinen eigenen Strom vom Dach produzierst. Also so momentan ist mir das am sympathischsten, aber wir sind da noch nicht ganz am Ende. Mal gucken, wo wir dann landen am Ende.
Ja, da bin ich froh, dass wir einfach diese Diskussion im Moment nicht führen müssen, weil die Heizung 2 Jahre alt ist, da ist halt eine Gasheizung drin und die geht.
Ja, das ist halt, ja, das.
Die hat halt eine Nachtabsenkung, die ich irgendwie immer zu spüren bekomme, wenn wir lang podcasten, so wie heute, dann friere ich nämlich ab 11 oder so, weil die irgendwie um 10:30, also am Anfang hat die echt um 10 Uhr auf, ich glaube, 18, 19 Grad abgekühlt. Und dann sitzt du halt einfach da und frierst vor dich hin beim Podcasten.
Ich friere übrigens auch, weil ich sitze ja hier im Beratungszimmer von der Theresa und hier war die Fußbodenheizung nicht angestellt. Deswegen ist hier ganz schön knackig kalt. Ich habe es vorhin noch angestellt, aber sie ist noch nicht so richtig warm. Es geht ja nicht so schnell. Und deswegen habe ich mich in der Jacke hier reingesetzt. Jetzt habe ich ja zwischendrin meine Tochter bekommen, die auf meinem Bauch liegt und heizt wie bekloppt. Ich bin völlig nass geschwitzt. Ich werde mich gleich umziehen müssen.
Ja gut, man kann nicht alles haben.
Genau. Ja, dann mein Schwiegervater, der hat uns versucht zu bereden, das ist was, wo er schon immer drauf spinnt, ein Brennstoffzellenkraftwerk.
Natürlich sehr fancy, aber
toll. Genau, ist total fancy. Ich habe dann erstmal gegoogelt, da kam dann raus so, ja, lohnt sich, wenn du sehr viel Stromverbrauch und sehr viel Wärmeverbrauch hast, weil das produziert ja auch Strom, gell? Also das ist ja, ja, das ist natürlich fancy. Aber das haben wir ja nicht. Beides trifft für uns nicht zu. Und ich habe dann mit einem Heizungsbauer gesprochen und der hat halt gemeint, lustigerweise, man hätte das Gleiche, was der gesagt hat, hätte man auch von einem Informatiker zum Thema Linux hören können. Er hat nämlich gesagt, ja, das mit der Brennstoffzelle, ja, das ist die Technik der Zukunft, aber halt auch schon seit 30 Jahren. Ja, genau. Es setzt sich halt nicht durch und das hat halt auch Gründe.
Naja, das wird jetzt
vielleicht. Warum hat dein Schwiegervater das nicht in sein neues Haus reingebaut?
Ja, gute Frage. Vielleicht, weil er zu wenig Verbrauch hat. Der hat damals, ich kann mich erinnern, der hatte damals schon vor, mit seinem Nachbar, also mit jetzt unserem Nachbar, nee, jetzt unserem verstorbenen Nachbar zusammen, wollten die zusammen so eine Anlage bauen, aber sie haben es irgendwie nie hingekriegt oder nie gemacht. Naja.
Okay. Vielleicht wird das ja jetzt mal was. Ich meine jetzt, die ersten Brennstoffzellenautos kannst du ja jetzt in Serienproduktion kaufen. Und die Tankstellen gibt es auch. Ich glaube, Deutschland hat irgendwie sowas wie 50 oder 70 Brennstoff, also Wasserstofftankstellen. Tendenz stark steigend. Und man sagt ja, dass die batterieelektrischen Autos so ein bisschen eine Übergangstechnik sind und dann relativ schnell für die Langstreckenanwendung die Wasserstoffautos übernehmen werden. Und dann wäre natürlich wahrscheinlich einfach die grundsätzliche Technologie der Brennstoffzelle und das Transportieren und Lagern und Tanks für Wasserstoff ein absoluter Massenmarkt. Und dann könnte das Ding billiger werden. Also im Zweifel machst du jetzt erstmal 20 Jahre eine andere Heizung und dann in 20 Jahren, wenn die durch ist, nochmal eine neue.
Genau, das hat er nämlich auch gesagt. Hat er sogar so ähnlich gesagt. Er hat gesagt, ihr macht jetzt einfach erstmal eine Gasheizung rein, die kostet ja nichts, kostet tatsächlich nichts. Und in 5 Jahren ist es mit der Brennstoffzelle, ist es auf dem Markt und dann macht er das rein. Und das habe ich dem Heizungsbauer erzählt und dann hat er gemeint, ja, 5 Jahre, alles klar.
Ja. Sehr schön.
Ja, aber dieser komische, wer ist das? Hyundai oder Kia? Ich weiß gerade nicht. Einer von diesen Koreanern. Nexo, legst du 60.000 auf den Tisch, fährst ein Brennstoffzellenauto, kannst du direkt ab Werk kaufen. Also ist jetzt nicht mehr irgendwie.
Nee, ist keine reine Science-Fiction mehr, aber der Massenmarkt ist schon noch Science-Fiction.
Wo ist die nächste Wasserstofftankstelle?
Ich weiß jetzt die genaue Adresse nicht, aber Frankfurt hat eine. Also gibt's.
Verstehe ich das richtig? Man produziert es doch dann selbst auch den Wasserstoff, oder?
Nee, du tankst den Wasserstoff in einem Drucktank, ja, sicher. Und dann verschmilzt du ihn mit dem Luftsauerstoff zu Wasser und dabei entsteht Unmengen Energie. Und du möchtest das vorzeitig passieren lassen, weil dann...
ist nicht die Idee...
Ihr redet aneinander vorbei. Hallo.
Ja.
Der Bob redet von Autos. Christoph, du redest vom Haus, gell?
Ja, ich rede vom Haus. Ja, ist nicht die Idee bei diesen Hausanlagen, also bei diesen, deswegen heißen die auch Kraftwerk, dass du gekoppelt mit deiner Solarstromanlage, wenn halt viel Sonne ist, du über einen natürlich wahnsinnig stromfressenden Prozess Wasserstoff erzeugst, also im Endeffekt spaltest, den du dann später wieder verbrauchen kannst.
Das kann sein, genau. Natürlich, ja.
Ja.
Das ist ja durchaus sinnvoll, aber...
Ja, klar, das klingt total einleuchtend alles, keine Frage. Aber es ist halt also noch nicht so ganz massenreif.
Ja. Vielleicht möchtest du dir erstmal für deine Luftwärmepumpe, die den Strom verbraucht, wenn du ihn gerade nicht hast, einfach erstmal einen fetten Pufferakku, die ja jetzt, wo die ersten Elektroautos ausgemustert werden, werden ja jetzt immer mehr große, dicke Akkus sozusagen suchen nach einem Zweitverwertung. Da müssten die Preise jetzt also langsam mal irgendwie langsam nach unten kommen.
Ja, aber für die Wärmepumpe macht man ja einen Wärmepuffer, also im Endeffekt einen großen Wassertank, einen isolierten. Aber für die Solarstrom könnte man so eine Batterie mal andenken, da hast du recht.
Genau.
Ja.
Das ist so ein klassisches Zweitleben für ehemalige Fahrzeugakkus.
Ja, ich meine, darauf hoffe ich eigentlich, weil das hat vor einem Jahr, mittlerweile anderthalb Jahren, als wir das Ding aufs Dach gebaut haben, hat uns der Energieberater gesagt, ja, also mit diesen Batterien, da warten sie mal noch, in ein paar Jahren gehen da die Preise runter. Und das ist natürlich aus dem Grund, gell? Klar.
Mhm. Ja klar, im Fahrzeug hast du halt ein relativ enges Budget, was der Akku wiegt, zu wie viel Energie er aufnehmen kann.
Genau.
Und sobald der mal so irgendwie bei seiner Kapazität auf 80% oder 75% runter ist, ist er dir quasi im Fahrzeug nichts mehr nutze. Also so nach 5, 6 Jahren oder so hat er diesen Punkt erreicht und dann musst du ihn austauschen. Aber das heißt ja nicht, dass in einem
Gebäude... Dass du nicht auf den Dachboden knallen kannst.
Ja, genau. In einem Gebäude, wo das Gewicht und die Größe jetzt so ein kleines bisschen egaler ist als im Fahrzeug, da kommt es auf Zentimeter und auf ein paar hundert Kilo an. Und in deinem Haus, na mein Gott, da wiegt er halt 50 Kilo, die nichts mehr speichern, scheißegal. Stellst du dir zwei von den Dingern rein und du kannst eine Menge Energie speichern.
Ja, das stimmt. Aber auch dafür werde ich erst noch ein bisschen sparen müssen. wir sind nämlich ein bisschen abgebrannt gerade. Und ich glaube, wir haben jetzt, also 100.000 haben wir noch nicht ins Haus gesteckt, aber es geht langsam in die Richtung. Und also 80.000 bestimmt. Und jetzt muss halt die Heizung, die wird wahrscheinlich auch so, denke ich, 20.000 kosten. Da müssen wir erstmal noch ein bisschen sparen, weil wir sind irgendwie nicht so die Typen, um Kredit aufzunehmen, wenn es nicht sein muss. Also wenn unsere Heizung jetzt verreckt, was sie letzte Woche so getan hat, als würde sie, aber war doch nicht so, dann müssen wir halt einen Kredit aufnehmen, was im Moment auch, ist auch nicht so das Problem mehr, weil kostet ja im Moment nicht so viel. Aber eigentlich würden wir es gerne ohne machen und dann warten wir halt lieber noch 2 Jahre. Gucken wir mal.
Also solange die Heizung es noch tut, spielt ja auch
nicht eben zu warten. Ja, jein.
Und du hast ja immer noch deine Tochter, die du dir auf den Bauch legen kannst.
Genau. Also ich saniere halt so viel Öl.
Schon blöd.
Ich saniere halt so viel Ölschäden in meinem Beruf, dass ich einfach überhaupt kein gutes Gefühl habe, diesen Öltank zu haben. Und ich will den einfach...
Öl?
Ja, ja, beim Öl. Ich will den so schnell wie möglich loswerden.
Oh.
Weil da wird man nicht glücklich, gell?
Zimmer.
Nee, das ist ein Erdtank. Das ist ein Erdtank.
Ach, schade.
8000 Liter Erdtank. Oh Gott, wenn der undicht wird, da werden wir nicht mehr glücklich. Also, naja.
Und da kannst du dann dein Regenwasser reinleiten. Also wenn den
sein. Weiß ich nicht, ob man das kann, ob man das so reinigen kann, dass man da Wasser rein. Aber ich habe ja schon insgesamt, ich habe einen 6000 Liter Wassertank und ich glaube, ich habe noch einen 2000 Liter. Also ich habe schon einen Haufen Wassertanks.
Wandern die bei dir ins Klo oder ins irgendwie, wenn die genutzt?
Nee. Also dieses Jahr sind sie hauptsächlich in den Teich gewandert, von wo sie dann verdunstet sind.
Okay, ich habe nämlich heute mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der hat mir gesagt, der muss irgendwie einmal im Jahr seine Zisterne sauer machen und das ist wohl eine echte ekelhafte Sauerei.
Ja, ich habe neulich eine tote Maus rausgefischt.
Ja, der hat dann irgendwie, weiß ich nicht, 300 Kilo Schlamm unten rausgepult.
Nee, das
war bei seinem Nachbarn sauber. Auf dem Dach irgendwie, da ist eine Tanne und die wirft halt einfach Scheiße aufs Dach und das läuft halt direkt unten rein.
Ja, nee, wir haben so ein System, wie soll man das erklären?
Dieser komische, dieser Kegel da?
Genau, dieser Kegel, das ist am Fallrohr dran, also direkt, wenn es aus der Rinne kommt, wird da praktisch das Wasser auf so einen Kegel und dann spritzt es irgendwie an die Wand und dann nur das, was an der Wand runterläuft, das läuft dann eben wirklich in die Zisterne und der ganze Schrott an Feststoff, der kommt da gar nicht bis dahin, sondern der fällt vorher irgendwo ins Rohr, in die Kanalisation.
Es ist super schwer zu erklären, aber du hast versucht, mir das zu erklären, als wir vor diesem Ding davor standen und du hast nicht verstanden und dann haben wir es angeguckt und als wir da standen, habe ich dann gedacht, ach so, natürlich, ganz klar.
Ja, sag das doch.
Ich könnte es jetzt total simpel erklären. Es ist so, es ist ein eigenartiges
simpel, System. Aber gut, ja.
Ja.
Und ja, es ist tatsächlich ziemlich sauber, dass das unten ankommt, aber eine tote Ratte, die halt irgendein Loch findet und dann halt in die Zisterne fällt, ja, die hat halt gelitten, ja. Oder eine Maus war es, keine Ratte.
Ja, ich überlege, ob ich mir jetzt für den Garten einfach mal so einen Regentank irgendwie kaufe, wo ich mir Wasser
vom Dach... Hinstellst du oder den da eingräbst?
Nee, den will ich hinstellen. Graben muss ich im Moment nicht.
Oh, ich habe die Woche... Ich habe die letzten zwei Wochen gegraben. Und zwar haben wir haben ja diese Eibenhecke, so, ich glaube, 12 Meter Eibenhecke. Und die wollte ich ja schon immer loswerden.
Weil,
giftig. Hochgiftig und auch, ich finde es einfach hässlich und ich will das nicht haben und ich will da andere Pflanzen haben, ich will da Nutzpflanzen haben. Also es gibt verschiedene Gründe, warum ich die weghaben will. Und habe ich meine Schwiegereltern immer gesagt, hier, nehmt die Eibenhecken mit, ihr wollt auch welche. Und jetzt haben sie mir vor 3 Wochen gesagt, ja, nee, das klappt nicht, sie kaufen sich jetzt neue. Und dann habe ich gesagt, ja, toll, wenn du mir das vor einem Jahr gesagt hättest, hätte ich sie einfach umgesägt. Ja, also da habe ich 4 umgesägt. Und dann waren wir in Schwetzingen übers Wochenende und plötzlich ruft mich mein Schwiegervater an und sagt, ja, wir machen jetzt die Eiben weg. Welche sollen wir denn wegmachen? Ich so, wie, ihr macht die Eiben weg? Ja, wir haben jetzt einen Bagger hier. Und ich so, ja, macht alle weg. Ja, okay. Dann hat der Bagger in einer Dreiviertelstunde alle Eiben rausgerissen. Und als wir wieder nach Hause kamen, hatten wir jetzt freie Sicht aufs Nachbargrundstück, was unseren Garten jetzt optisch extrem groß macht. Also wir haben halt jetzt das ganze Nachbargrundstück.
Was denn? Wo stehen die? Hinten Richtung Teich vom Wohnzimmer gesehen?
Nee, nach rechts eher. Wenn du zum Teich blickst und dann ein bisschen nach rechts zum Nachbargrundstück.
Ah, okay. Mhm. Ja.
Und da, wo der Kompost unten steht. Und da ist ganz offen. Und ich finde es wunderschön, allerdings wird nächstes Jahr ein Haus dahin gebaut, also es wird nicht so bleiben. Und da ist auch Gefälle, also unser Garten wurde aufgeschüttet und deswegen musste ich da jetzt den Hang sichern und habe da vor 2 Wochen, als es so fies geregnet hat, im strömenden Regen einen Tag draußen verbracht und habe da gegraben und habe da, ich glaube, so auf ein Drittel der Breite Pflanzsteine gesetzt in Schotter oder in Kies, so um den Hang zu stabilisieren, 60 oder 50 Zentimeter hoch. Und das hat ganz gut geklappt. Und jetzt am letzten Wochenende wollte ich damit weitermachen, habe ich auch, aber es war halt gefroren. Da macht es halt überhaupt keinen Spaß. Oh, ich habe dann nach anderthalb Stunden habe ich es wieder gelassen und gesagt, nee, also es macht wirklich keinen Spaß. Vor allem, wenn du halt so Steine und Erde, die einfach zusammengefroren ist, nicht unterscheiden kannst. Gell? So, oh nee, lass mal. Ja. Nee, ja, das wird wohl auch noch ein längeres Projekt sein da.
Ja. Nee, da haben wir ja Glück, dass wir nur ganz wenig Garten haben und ich weiß noch gar nicht richtig, was wir machen. Wir müssen erst mal das Tor machen vorne.
Was heißt Glück? Das sind Projekte. Das ist doch super. Da hat man was zu tun. Kennt der Bob doch auch aus seinem Garten.
Ja, absolut. Also es ist viel mehr zu tun, als man möchte.
Ja, genau. Ich war jetzt auch beim Helmstetter, bei der Baumschule und habe mich beraten lassen so. Oder habe mir Inputs geben lassen, was für Nutzpflanzen ich da hinsetzen kann. Ich habe viel zu viele Nutzpflanzen in der Auswahl. Die passen da gar nicht allein auf die 12 Meter. Also ich will auf jeden Fall eine Kaki hinsetzen und eine Maulbeere.
Wachsen die hier?
Ja, das wächst ja alles super.
Echt? Klimawandel, Mann. Klar wächst
das. Ja, ist doch super. Geil, dass es den Klimawandel gibt.
Meine Eltern haben schon seit 20 Jahren die Feigen im Garten oder 30.
Ja, ich auch.
Ja, Feigen sind, Feigen gehen gut.
Ja. Ich habe sie gar nicht geerntet dieses Jahr. Ich glaube, ich habe 5 gegessen, die anderen sind am Dings verfault. Ich bin überhaupt nicht nachgekommen. Nee, ich habe so viel anderes gehabt, was ich ernten konnte. Ich bin zu den Feigen nicht gekommen. Deswegen brauche ich einfach noch mehr Nutzpflanzen.
Genau.
Klingt sinnvoll, ja.
Das ist sehr logisch.
Ich habe Feigensenf gemacht, das war fantastisch.
Oh.
Also, ich habe ihn nicht gemacht, meine Freundin hat ihn gemacht, aber er war trotzdem fantastisch.
Wie hast du es gemacht, oder wie hat sie es gemacht? Mit Senf gemischt, oder was?
Ja, mit Senf und ich glaube, irgendein Essig war da noch drin und irgendein Rezept rausgesucht. Ich habe es gelesen zu dem Zeitpunkt, aber ich habe es jetzt nicht parat aus dem Kopf. Hm. Es hat nicht lange gehalten, er ist dann relativ schnell umgegangen, aber für die ersten paar Tage, wo er frisch war, war der richtig geil. Also da muss man noch irgendwie
umgegangen
noch...
Umgegangen heißt, er ist verdorben, oder was?
Nee, diese Essignote ist immer krasser geworden. Ich weiß nicht, da ist irgendwas umgekippt da drin und dann war der einfach nur noch sauer. Aber am Anfang, wo das noch in Balance war, war das toll. Da muss man vielleicht an dem Rezept nochmal rumtweaken, dass das vielleicht ein bisschen länger hält oder so. Keine Ahnung, ist irgendwie...
Ja gut, der Essig, der... Ich meine, woraus wird Essig gemacht? Aus Zucker im Endeffekt, oder?
Ja.
Oder was? Ja, das ist natürlich schwierig. Du musst es irgendwie stoppen, dass es nicht weitergeht, gell? Weil die Feigen haben ja Süße und dann macht der Essig einfach weiter.
Ja, wie gesagt, das ist noch nicht perfekt, aber.
Möchte man noch wissen, ja.
Muss man noch experimentieren.
Ja.
Jetzt sind wir schon wieder voll im Garten-Podcast.
Das ist so ein bisschen wegeskaliert hier hinten gegen Ende der Sendung.
Ja, so wie das ist
mit unter Alkohol. Zwei Stunden geknackt.
Der Sakappa hier ist auch halb leer mittlerweile.
Alter,
ich hab ganz schön gesoffen.
Bullet ist auch nicht mehr viel da. Ja. Aber es ist schon schön, wenn man, also muss ich jetzt sagen, wenn man so Sachen einfach machen kann, irgendwie auch die Werkstatt, die ist halt noch bei weitem nicht fertig, aber einfach da reinzugehen und irgendwie, keine Ahnung, den Rasenmäher auszupacken und einfach eine Werkbank oder einen Tisch zu haben, also ein Brett mit vier Beinen dran, und das da ausbreiten zu können und das in Ruhe da zusammenschrauben zu können, das war einfach schön.
Ja.
Also das finde ich echt.
Richtig schön.
Das ist echt super. Und dann, man hat natürlich tausend Ideen. Und ich muss sagen, deswegen bin ich beim Garten auch jetzt nicht so heftig mit dabei, ich habe halt viel mehr Lust, Möbel für hier drinnen zu bauen. Also wir brauchen irgendwie vorne in der Garderobe, da sind wir jetzt schon am irgendwie in der fünften oder sechsten Iteration, wie wir so eine Garderobe da hinkriegen in diese Ecke, dass man sich hinsetzen kann, die Schuhe anziehen kann, dass man da einiges an Schuhen deponieren kann, dass man da Jacken hängen kann, dass man da auch mal viele Jacken hängen kann, wenn da viele Leute kommen, dass man oben vielleicht noch irgendwie ein Fach hat, wo man mal Schals und Hüte oder was weiß ich noch alles hinlegen kann, dass es trotzdem irgendwie ganz nett aussieht und alles in so eine kleine Ecke rein. Und dann diskutiert man da eine Iteration nach der anderen und am Schluss kann man sich das irgendwie im Designer-Möbelgeschäft für 1500 Euro kaufen oder man schraubt es halt irgendwie aus Möbelbauplatten, die man im Baumarkt für 2,70 Euro, na, wahrscheinlich eher für 20 Euro bekommt, selber zusammen. Man muss halt ein bisschen sägen.
Ja, da hat man auch eine ganz andere Beziehung zu dem Stück dann, ne?
Ja, klar. Also da habe ich echt groß Lust. Ich habe ja auch damals, habe ich im Podcast erzählt, den Schminktisch gebaut und auch die Bar gebaut. Das macht mir halt irgendwie noch mehr Spaß als Erde.
Als irgendwas.
Weh zu schaufeln.
Noch mehr Spaß als irgendwas.
Als irgendwas.
Gott. Ich zitiere schon mal Deutsche Welle. Schlimm.
Oh, das kenne ich wieder gar nicht.
Nee, ich weiß auch nicht, aus welchem Lied es ist. Bob, kannst du es sagen?
Quatsch, höre ich nicht.
Nee,
der Bob kennt sich aber damit aus.
Nee, muss ich leider verneinen, weiß ich nicht.
Nee.
Bist du nicht der NDW-Beauftragte im Sneakpot?
Ich was? Weiß ich weit von mir. Ja, ich bin der Abmoderationsbeauftragte.
Ja.
Und diese Rolle würde ich jetzt gerade mal kurz wahrnehmen. Wenn
was, jetzt schon? Die Flasche ist nur halb leer.
Hörer, ihr merkt, Christoph und wir haben irgendwie lange nicht gesprochen. Und dann gibt es immer so viele Sachen, über die man sich jetzt noch so austauschen muss. Und
die Hälfte davon interessiert die Hörer gar nicht, weil so Dinge wie, wenn du fragst, welche Seite vom Grundstück das ist.
Ja, ich weiß, das ist mir auch aufgefallen, als ich
gefragt habe. Was, welche Seite? Ich
doof.
Ach so, stimmt, das ist mir nicht aufgefallen.
Du bist ja auch betrunken. Stark.
Ja, ich bin total dicht.
Gut.
Ich fahre morgen mit dem Zug darauf, mach's egal.
Gut, dass du der Einzige bist, der ein Kleinkind auf dem Schoß hat und noch verantwortungsvoll irgendwas tun muss heute. Wir müssen einfach nur ins Bett torkeln.
Du meinst verantwortungsvoll die Datei in die Dropbox werfen, damit du sie schneiden kannst?
Stefan schneidet.
Ach, echt? Okay.
Gut, das rambulen wir später aus. In der Zwischenzeit können die Hörer sneakpot.de aufsuchen und dort in der Rubrik Gartentipps, nein, in der zur Sendung, in dem Artikel zur Sendung, gerne bitte eure Tipps hinterlassen.
564.
Was der Christoph sich jetzt für eine Heizung kaufen soll, wie der Stefan seine 4,90 Meter Deckenhöhe wiederherstellen kann, mit welchem Sägewerkzeug. Und
Nein, weißt du, es ist so toll, wenn du in den Raum reinkommst, denkst du so, ach, ist ja ein bisschen kalt hier, und du schiebst einfach die Heizung ein bisschen auf und 3 Minuten später ist der Raum warm und nicht irgendwie genau. 3,5 Tage später.
Ja, stimmt. Das ist schon toll. Kenne ich auch mit meinem offenen Wohnzimmer über 2 Stockwerke, es wird nie warm.
Du bist doch immer kalt, oder?
Ja, ich heiz dann ordentlich ein. Es geht dann angenehm und dann gehe ich hoch in den ersten Stock und da ist halt eine Bullenhitze, weil die ganze Hitze nach oben gestiegen ist.
Komplett überhaupt.
Muss ich auch mal einen Ventilator oben hin machen, der die Hitze wieder runterdrückt. Aber ja, es gibt zu viele Projekte.
Genau.
Oh ja, das, wie in der Kirche.
Ja, genau, wie in der Kirche. Da haben
wir auch die Ventilator. Ja.
Genau. Das alles könnt ihr auf sneakpot.de noch mit Verbesserungsvorschlägen versehen, die wir alle lesen werden und gegebenenfalls beantworten, wenn eine Antwort erforderlich scheint. Und nächste Woche schaltet ihr dann wieder ein, wenn wir möglicherweise wieder andere Themen haben oder auch nicht. Das hört ihr dann. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Ach ja, betroffen, offen, Vorhang zu und offen. Und tschüss.